redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Ich bin so wild nach deinem Erdbeermond.
Ja, kann es wirklich sein.
Ich wollte dich kurz anpieksen, damit du jetzt ranten kannst.
Ja, es ist halt.
Also wir müssen vorausschicken, wir zeichnen auf am 21. Juni 2006, das ist der Sommerbeginn. Und in der letzten Nacht ist es vorgekommen, dass der Vollmond auf den Sommerbeginn fällt.
Ja, auch nicht wirklich. Also, ich meine, das Ding ist, Nee, das Problem an der Sache ist halt, das sind halt wieder Medien, da wenn mal irgendwie ein so ein Begriff irgendwie auftaucht oder sonst irgendwas, dann werden aus wir immer noch unerfindlichen Gründen plötzlich alle komplett hysterisch, ja? Mhm. Und alle hören auf zu denken und keiner recherchiert mehr und es werden nur noch irgendwie, das sind so diese Nachrichten, die dann jeder irgendwie nochmal weiterverbreiten muss. Also es geht um den Erdbeermond, ja?
Der Erdbeermond. Blutmondfotos immer ganz lustig dabei.
Ja. Ja, das ist auch immer, wenn du einfach nur Vollmond sagst, interessiert es keine Sau, es sei denn, du machst irgendwas Esoterisches dazu, aber kaum nennst du das Ding mal irgendwie Erdbeermond oder Blutmond oder sowas, dann natürlich gibt es jede Menge Artikel und Schlagzeilen und auf Facebook sind alle hysterisch, habt ihr den Erdbeermond schon gesehen, wo kann man den Erdbeermond sehen und alles. Also das ist halt irgendwie, das ist halt eigentlich diese ganzen Mondnamen, ja, ich meine, wir könnten ja, früher hatte jeder Mond, jeder Vollmond einen Namen. Ach. Also der Erdbeermond ist der zweite Vollmond im Juni.
Ah.
Ja, also ich meine, so hieß der in einem amerikanischen Farmers Almanac oder sowas. Und angeblich geht es zurück auf irgendwelche Ureinwohner, wo halt da gerade die Erdbeerernte irgendwie angefangen hat.
Verstehe.
Ja, und dann gibt's irgendwie, dann gab es ja irgendwie hier, wenn du das gab es früher im, die gab es ja auch im germanischen Raum, da hieß es dann irgendwie, wie hießen denn die? Nebelmond, glaube ich, gab's und Erntemond und es gab es dann noch für Monde.
Aber ich kenne nur den Blue Moon, das ist auch zwei Vollmonde in einem Monat.
Ja, aber das ist wieder was anderes. Blue Moon ist halt zwei Vollmonde in einem Monat. Und das ist, wie im Kirchenkalender. Ja, da hat auch irgendwie jeder Sonntag irgendwie einen eigenen Namen. Der Sonntag der unbefleckten Empfängnis oder was es da alles gibt. Aber mit dieser früher war es halt der Kalender, so, die haben halt, da gab es Mondkalender, ja, also Luni, es gibt solare Kalender, lunare Kalender und Lunisolarkalender, ja. Und wir haben eigentlich eine Mischung aus Mond- und Sonnenkalender. Mhm. Das heißt, unser Jahr basiert auf der Sonne, unsere Monate basieren vage auf den Monaten, aber es gab auch Kalender, die sich halt hier irgendwie nur auf Mond, ja, also da waren nur die Mondzyklen relevant. Mhm. Und da gab's halt dann, warte mal, ja, hier, jetzt habe ich ein paar Mondnamen gefunden. Also früher gab es jeder Monat, nach heutigem Monat hat ungefähr so vier Vollmonde, nicht immer. Mal sind es drei, mal sind es fünf oder sowas.
Jeder Monat hat vier Vollmonde.
Der Blödsinn. Jedes Jahr hat eine gewisse Anzahl an Vollmonden.
Ja.
Und diese Vollmonde hatten alle Namen.
Mhm.
Und ich probiere gerade hier die Liste mit den Namen zu finden, weil die spielen halt überhaupt keine Rolle mehr heutzutage, drum kann ich die, weiß ich auch nicht mehr auswendig, aber
wobei, also der Name Blutmond, der ist aber doch schon gerechtfertigt, weil der Mond sich ja dann tatsächlich rot verfärbt, oder?
Ja, man könnte also auch einfach sagen, der Mond schaut ein bisschen rötlich aus, man muss jetzt nicht über die Blutmond sagen.
Wo
ja?
kommt das her mit dem Blut?
Ja, keine Ahnung, auch wieder aus der Zeitung, also wahrscheinlich. Blubart, ich weiß es nicht. Ich vermute jetzt mal, vielleicht gibt es tatsächlich irgendwie
einen Blut- und Bodenmond.
Ja, Volksmond. Die Bildzeitung schon Volksmond für alle irgendwie. Ich weiß nicht. Aber das ist halt wir können mal, bevor ich jetzt hier irgendwie das mit dem Krempel mit diesen Mondnamen gefunden habe, die habe ich gestern extra gesucht, die Seite. Kann ich mal das mit dem Sonnen, mit Vollmond und Sommeranfang erzählen. Ja, also das ist halt auch, vermutlich kam die Meldung wieder irgendwo aus den USA, weil es dort zufällig stimmt. Das Ding ist ja, der Vollmond ist ja eigentlich keine Phase, ja, also der Vollmond, aber eigentlich ist es eine Mondphase, aber es ist eigentlich ein momentanes Ereignis, ja, also der Vollmond dauert halt im Prinzip unendlich kurz. Also weil es voll ist, nimmt auch gleich wieder ab. Natürlich sieht man das nicht, man sieht, also du siehst, den Vollmond irgendwie drei Stunden nach dem Vollmond schaut er für dich genauso aus wie der Vollmond drei Stunden davor. Also das wär, mit dem Auge erkennt man das nicht. Aber eigentlich ist es wirklich halt nur eine eine Sekunde, ein Bruchteil einer Sekunde. Ja. Und der findet halt quasi durch zum einen Moment statt, Sommeranfang ebenso. Ja, und zu sagen, dass die jetzt wirklich exakt zusammenfallen, das ist halt das exakt zusammenfallen ist halt eine Frage, wie du das definierst, ja. Also ja, wenn man es genau wissen will, wir hatten, ja, also in den USA hat es zumindest am gleichen Tag stattgefunden. Bei uns war der Vollmond am 20. Juni um 13:02 mitteleuropäischer Sommerzeit. Die Sommersonnenwende, die war am 21. Juni um 0:34 mitteleuropäischer Sommerzeit.
Das heißt, ja, da waren irgendwie 12 Stunden. Astronomische Kleinlichkeit.
Ja, es kommt drauf an, wenn jetzt irgendwie die Astronomen jetzt anfangen würden, die Bewegung der Himmelskörper irgendwie auf plus minus 12 Stunden vorherzusagen, dann, wie gesagt, dann könnten wir keine Raumsonden mehr irgendwo hin tun. Also,
ja, schon aber bei diesen Zeitungsmeldungen, da geht es doch eher um so eine gewisse, wie nennt man, so eine Nachthimmelromantik.
Nein, da geht es nicht um Nachthimmelromantik, da geht es wirklich halt um die Schlagzeilen waren ja nicht irgendwie, hey, heute schöne Sommernacht und Vollmond, schau euch das an, sondern Erdbeermond und Sommeranfang, das erste Mal seit Menschengedenken an gleichen Moment oder sonst, das stand dann immer wieder drunter, aber irgendwie, das war halt immer nur einmal im Leben, da wurde aus irgendetwas, das war ein ganz normaler Vollmond, das war ein Vollmond, der halt zufällig 12 Stunden zeitlich mit der Sommersonnenwende zusammengefallen ist und dann wird da irgendwie so ein Ereignis draus gemacht, als wird da jetzt irgendwo, ich weiß nicht, irgendwo ein UFO landen oder sonst irgendwas, ja. Also diese künstliche Dramatik hat mir aufgeregt, dass man eben ein Ereignis, dass man das, man kann, wenn die alle einen Artikel geschrieben hätten, wie schön es ist, in der Sommernacht den Himmel zu beobachten und dass jetzt gerade irgendwie halt auch wieder Vollmond ist, wo man ihn auch schön sieht und vielleicht noch erklärt hätten, warum der Vollmond im Sommer immer ein bisschen schöner aussieht als im Winter, ja. Wenn man das alles irgendwie gemacht hätte, dann hätte man dann schon einen Sommerartikel drüber schreiben können. Aber dieses künstlich aufgeblasene Sensationsgetue von wegen, schau dich das alle an, das wird man nie wieder sehen und dann noch diese bescheuerten, dieser Erdbeermondkrempel dazu und diese bescheidenen Bilder, ja, wo all diese blutroten Mondbilder, wo alle gedacht haben, dass der Mond dann ja auch unbedingt jetzt hier irgendwie komplett rot erscheinen wird und das ist natürlich, wenn die Leute und das dann irgendwie glauben.
Mit so einem grünen Zeug oben drauf und so Punkten.
Ne? So ja, und die Leute, die das dann halt irgendwie sehen, dann halt nicht so genau, das weiß ja nicht, weiß halt nicht jeder über Astronomie Bescheid so genau.
Ich wüsste ja wirklich gerne mal, wie viele Leute heute Nacht enttäuscht im Garten gestanden
haben. Die sind dann halt enttäuscht und denken sie beim nächsten Mal, wie denke ich an die scheiß Astronomie. Jetzt machen die also ein Getue um den Mond und dann schaue ich mir den Mond an und dann ist der gar nicht so besonders. Warum soll ich da jetzt wieder irgendwo mir den Himmel angucken? Ja? Oder warum soll ich ins Planetarium gehen? Oder warum soll ich mir irgendwie angucken, was die Astronomen machen? Ja, also wenn man halt eben immer die Sachen so aufbläst, ja, dann ist halt dann, vor allem, man kann ja Sachen sensationalisieren, wenn sie sensationell sind. Ja, das ist ja dann gerechtfertigt. Aber wenn man halt irgendwie immer nichts aufbläst zu einer Sensation, dann, wenn halt wirklich was Sensationelles passiert, dann ist halt dann nichts mehr da, ja.
Ist denn im Weltall, um da mal hinzukommen, was Sensationelles passiert zuletzt?
Es passiert immer was. Ich hätte übrigens gerade die Mondnamen gefunden.
Was?
Ich hätte gerade die Mondnamen gesehen. Also es gab in diesem Farmers-Almanak, wo halt auch der Erdbeermond gekommen ist, ist eben der Mond im Juni, da gab es eben noch andere. Es gibt den Erdbeermond, es gibt auch den Rosenmond oder den Donnermond oder den Medmond. Also
je nachdem, wann ist der?
Ja, auch Juni. Es sind halt alles verschiedene Namen für den. Ach so. Ja, es gibt eben hier im Juli kommt jetzt der Heumond, dann im August gab es den Korn, also Maismond oder den was gibt's noch hier? Der September ist der Erntemond, Oktober der Jägermond, November der Bibermond.
Bibermond, wobei ich ja immer noch den Metmond eigentlich am angenehmsten finde jetzt bisher.
Genau, also es gibt, leider finde ich die Seite mit den deutschen Mondnamen nicht, aber irgendwer wird das sicherlich verlinken können. Ja. Das sind diese schönen völkischen Namen, die man dann irgendwie so aus der Nazizeit kennt.
Ach so, also Wotans Mond und so.
Ja, so nicht ganz so dramatisch, aber ich weiß gar nicht, ob die wirklich was damit zu tun haben, aber die klingen dann alles so, als kämen sie da irgendwie aus Hitlers persönlichem Mondkalender. Also. Ja, aber wir waren bei Sensationen im Weltall. Genau. Also
Sensationen im Weltall.
Genau, Sensationen, Tiere, Attraktionen. Nee, also was halt natürlich in der letzten Wochen beeindruckend war, war natürlich die Gravitationswellen wieder mal.
Zweiter Nachweis oder so, ne? Ich habe nur die Überschrift gesehen und dachte mir, das verstehe ich sowieso nicht.
Warum verstehst du Gravitationswellen nicht? Die habe ich doch schon mal erklärt.
Ja, ja, klar. Und das Messinstrument habe ich mir auch schon mal erklären lassen und so. Aber ich dachte mir, bevor ich das jetzt lese, das verwirrt mich wieder mit viel zu viel Dingen, die ich nicht verstehe.
Ja, ne, das Ding war... Nee, aber also wir haben im Februar ist halt der Nachweis, der erste direkte Nachweis von Gravitationswellen bekannt gegeben worden. Und das Ding ist, also Gravitationswellen, das ist ja eigentlich sollte das Universum voll sein mit Gravitationswellen. Ja, und das heißt, also wir machen diese Suche nach Gravitationswellen ja auch, um das nicht nur einmal zu machen, sagen, jetzt haben wir es gemacht, jetzt gucken wir da nicht mehr hin, sondern man will das ja machen. Die Gravitationswellen, das sind ja, ist ja nicht so wie bei Teilchenbeschleunigern, wo man halt irgendwie quasi, da kommt das Teilchen raus und dann hat man es und im Wesentlichen, wieder ganz vereinfacht gesagt, mache ich dann immer mehr Kollisionen, damit ich mir halt immer sicherer sein kann, dass das Teilchen da ist, sondern Gravitationswellen, das ist, ja, es ist wie, das ist tatsächlich halt wie beobachten mit einem normalen Teleskop. Also das wäre so, wie wenn Galileo Galilei das vor hier 400 Jahren das erste Mal zum Himmel geguckt hat mit dem Teleskop und gesagt, aha.
Das war gut. Ja auch der Vergleich, ne?
Also ja, genau. Und ja, das ist auch okay, so der Vergleich. Und wenn dann Galilei gesagt hat, so, jetzt habe ich da mal durchgeguckt, jetzt habe ich gesehen, man kann mit dem Teleskop zum Himmel gucken, jetzt lassen wir das wieder.
Jetzt gehe ich Met trinken im Juli.
Genau. Nee, also das man macht, ist, wenn man was beobachten will. Natürlich macht man weiter. Und natürlich erwartet man auch weitere Sachen. Also LIGO hat zwischen September und Jänner den ersten Beobachtungslauf gehabt.
LIGO, das Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory.
Da war die Betonung. Du darfst das sogar auf Deutsch sagen, in dem Fall passt es auch. Das Laser Interferometer Gravitationswellen Observatorium passt auch.
Ja, habe ich aber nicht ablesen können, weil das stand daneben.
Ja, das heißt natürlich hat LIGO, oder LIGO, wenn man es dann auf Deutsch sagt vermutlich, natürlich auch weiter beobachtet. Also dieses Ereignis, das sie am 14. September gemessen haben, 2015, was im Februar bekannt gegeben wurde, das war halt das Erste, was man bestätigt hat. Und das war deswegen auch das Erste, was man bestätigen konnte, weil es halt wirklich so extrem gut war. Also man kann ja diese Signale, die rauskommen, die sind ja so extrem gering und sind so viel enormen Rauschen überlagert, dass man es halt wirklich wahnsinnig schwer ist, da was zu identifizieren. Das heißt, die müssen da wirklich... Die haben ja in den 60er Jahren schon angefangen, so ein Ding zu bauen, mit den ersten Tests und so weiter für.
Ach echt? Aber da waren die damals schon in der Lage, so präzise Instrumente zu...
Nein, das Ding. Es gibt ein wunderbares Buch, das ist von Jenna Levin, eine theoretische Physikerin, und die hat ein Buch geschrieben, wo es halt im Prinzip die ganze Geschichte aller Beteiligten von den 60ern bis heute von diesem LIGO beschrieben hat. Das heißt, der Black Hole Blues, kann ich nur extrem empfehlen. Ist ein wunderbares Buch. Und da ist es halt wirklich schön erklärt. Das ist, wie die Leute, Rainer Weiß und wie die alle heißen, die haben in den 60ern, die haben gewusst, okay, wir können jetzt einen Laserinterferometer bauen. Und wenn wir das bauen, dann werden wir damit keine Gravitationswellen nachweisen. Aber wir lernen, wie man Laserinterferometer baut.
Ah, okay.
Dann können wir ein größeres Laserinterferometer bauen. Auch mit dem werden wir nichts nachweisen können. Aber wir kriegen die Fehler besser in Griff und so weiter. Also die haben das ist eigentlich heute noch überraschend, dass die es geschafft haben, wirklich dieses Riesenprojekt zu finanzieren. Weil die haben gesagt, wir bauen jetzt was, mit dem werden wir keine wissenschaftlichen Entdeckungen machen. Dann bauen wir was Größeres, das kostet noch mehr Geld, da machen wir auch keine Entdeckungen. Dann bauen wir was noch Größeres, das kostet noch viel mehr Geld, braucht noch länger zu bauen, ist noch viel komplizierter und vielleicht finden wir da was.
Die haben also gar nicht damit gerechnet, jetzt schon so weit zu kommen. Stimmt, das war ja auch so eine der Geschichten. Ne?
Nein, das Ding ist, also, dass halt jetzt dieser erste Lauf, der eben jetzt im September gestartet ist, das war der erste Lauf, wo halt LIGO ist ja schon lange davor gelaufen im Prinzip. Ja? Also dieses 4 Kilometer Ding, das war quasi die letzte aktuelle Version dieses Observatoriums. Mhm. Die haben gewusst, okay, wenn wir bauen es jetzt fertig und wenn es funktioniert, vielleicht findet man was. Aber eigentlich werden wir erst dann was finden, wenn wir das Ding ein paar Jahre lang laufen und dann, wenn wir verstanden haben, wie es läuft, das Ganze nochmal renovieren, nochmal sensibler machen und so weiter. Und erst dann in dieser sensiblen, erneuerten Phase, dann haben wir tatsächlich eine richtige Chance. Aber wie gesagt, dass du halt wirklich zu einer Förderorganisation hingehst und sagst, wir bauen jetzt die nächsten Jahrzehnte Geräte, die keine Entdeckungen machen, weil wir dann vielleicht irgendwie nach Jahrzehnten ein Gerät bauen können, das Entdeckungen macht, gibt uns bitte Geld dafür. Also dass das wirklich so funktioniert hat, und in dem Buch wird ja auch schön beschrieben, was die da alles für absurde bürokratische, persönliche Schwierigkeiten hatten, das Ding zu bauen. Das war halt schon wirklich beeindruckend. Und wie gesagt, dieser Lauf, der im September 2015 begonnen hat, das war eben wirklich der, wo man das erste Mal gesagt hat, okay, wenn da was ist, dann sollten wir jetzt auch was finden. Und man hat ja dieses erste Signal, das man hatte, das kam ja im Prinzip wirklich unmittelbar, nachdem man das Ding eingeschaltet hat, kam das raus, das Signal. Und es war vor allem deswegen so gut, weil man eben entsprechende Simulationen hat. Du kannst ja in dem Fall nur das nachweisen, weil das Rauschen halt momentan wirklich noch so groß ist. Du musst einerseits genau simulieren vorher, wie schauen schwarze Löcher, wie schaut das Signal aus von schwarzen Löchern, die kollidieren. Mhm. Und dann musst du simulieren, du musst auch die ganzen Störungen simulieren. Ja, also es gibt da zum Beispiel den wunderbaren 1 Kilogramm Standardhasen, der simuliert wird.
Ist das der Hase, der draußen vorbei hoppelt und
genau.
Das Gerät stört?
Ah, okay. Genau.
Standardhase, sehr geil.
Und also die haben halt wirklich Unmengen, du brauchst da wirklich sehr, sehr viel auch Numerik dabei. Und wie gesagt, dieses erste Signal, das war eben so stark, so perfekt, dass man es eben wirklich sofort gehabt hatte. Und dann im Prinzip das neue Signal, das man jetzt veröffentlicht hat, das hat man eben eigentlich auf die Art und Weise gefunden, wie man eigentlich dachte, dass man Signale findet. Das heißt, man nimmt den ganzen Krempel an Signal, der rauskommt von LIGO, und gleicht es vereinfacht gesagt mit einer Datenbank ab, die alle potenziellen Signale von schwarzen Löchern enthält. Also da hat man irgendwie im Computer quasi schwarze Löcher aller Größen miteinander kollidieren lassen und geguckt, wie schaut das aus, und die ganze Datenbank lässt man drüber laufen und guckt, ob in diesem ganzen Rauschen irgendwas drin ist, was so ausschaut wie das. Mhm. Wie gesagt, vereinfacht gesagt. Mhm. Und so hat man jetzt eben dieses zweite Signal gefunden, und es gibt auch, das wurde am 26. Dezember 2015 beobachtet. Und es gibt noch ein drittes, ein Kandidatensignal vom 12. Oktober 2015, wo man eben, da ist man zwar auch halbwegs sicher, dass da was ist, aber da reicht es eben nicht genau aus, um das zu bestätigen. Und das ist jetzt eben, jetzt sieht man eben wirklich, was die Gravitationswellenastronomie eben wirklich leisten kann. Jetzt ist erstmal das O in LIGO quasi gerechtfertigt, weil.
Ach so, man, jetzt, ja, stimmt, es ist nicht nur ein Detektor, sondern man kann gucken gehen.
Genau. Und dann natürlich weiß man jetzt auch, okay, da sind tatsächlich wirklich viele Gravitationswellen da draußen, die man sehen kann. Da gibt es tatsächlich jede Menge Ereignisse, die man sehen kann. Es war eben nicht nur ein Einzelding, was wir da mal gehabt haben, sondern wirklich eben mehr. Jetzt haben wir auch kleinere schwarze Löcher. Das waren jetzt zwei kleinere schwarze Löcher, die da beobachtet worden sind. Mhm. Ja, und man kann jetzt auch Abschätzungen machen, wie oft solche Kollisionen stattfinden zwischen schwarzen Löchern. Mit zwei ist es immer noch eine sehr grobe Abschätzung, aber immerhin schon besser als vorher. Und der nächste Beobachtungslauf wird im Herbst starten, wieder ein bisschen besser. Und dann kann man wirklich anfangen, die schwarze Löcher in der Milchstraße, im Universum kartografieren mit diesem Gravitationswellenobservatorium. Es kommt dann auch Ende des Jahres Virgo noch mit dazu. Mhm. Es ist eine italienische, im Prinzip wie LIGO, nur halt auf Italienisch, also in Italien. Und dann hast du, das Ding ist, du musst dann, momentan wissen wir noch nicht, wo diese schwarzen Löcher wirklich sind, ja, am Himmel. Wir können sagen, dass die halt irgendwo aus einem sehr, sehr großen Bereich am Himmel kommen, die Signale, aber wo genau sie herkommen, reichen eben die beiden Stationen, die LIGO jetzt hat, noch nicht aus, da braucht man eben mehr. Und wenn Virgo auch dabei ist, dann kann man das ein bisschen besser triangulieren.
Triangulieren.
Ne? Dann kann man nämlich das machen, was man eigentlich machen will. Dann kannst du wirklich sagen, okay, Gravitationswellenobservatorium sagt, hier kollidieren zwischen schwarze Löcher, und dann können alle anderen normalen Teleskope hinschauen. Ja, die optischen Teleskope, die Gammastrahlenteleskope, alles, was wir sonst noch so haben, kann dann auch hingucken, und dann kannst du die ganzen Informationen kombinieren. Momentan wissen wir halt, das sind zwei schwarze Löcher kollidiert, aber da wir nicht genau wissen, wo, können wir halt mit anderen Geräten nicht hinschauen.
Das heißt, idealerweise hätten wir noch ein LIGO auf dem Mond beispielsweise, damit der Abstand zwischen den beiden größer ist, sodass wir präziser triangulieren können.
Ja, also das passiert ja schon auch. Also wie gesagt, es gibt jetzt Virgo in Italien, das kommt jetzt relativ bald dazu, eben seit Ende des Jahres. Dann LIGO baut momentan noch eine dritte Station. Also die beiden aktuellen LIGO-Stationen sind an der Ost- und der Westküste, in Washington und in Louisiana in den USA. Man braucht vor allem deshalb, um wieder dieses ganze Rauschen in den Griff zu kriegen. Ja, weil wenn irgendwo in Louisiana der Standardhase vorbeihoppelt und da ein Signal erzeugt, wenn du nur die eine Station hast, dann kannst du es nicht rausrechnen. Wenn ich jetzt aber quasi das dieses Signal sowohl in Washington als auch in Louisiana habe, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass gerade zufällig zur gleichen Zeit zweimal in jeweils ein Hase vorbeigehüpft ist. Mhm. Und dann kannst du sagen, okay, das muss dann ein echtes Signal sein. Das heißt, es war von Anfang an klar, dass man mindestens zwei Stationen braucht, aber je mehr, desto besser. Und deswegen baut jetzt LIGO eben noch eine dritte Station in Indien. Virgo kommt noch dazu. In Deutschland haben wir das GEO 600. Das ist noch ein bisschen nicht ganz so mächtig wie die anderen großen, aber es kommen halt immer mehr dazu. Und dann gibt es noch die große, die Hoffnung, wir hoffen ja auf LISA.
Das, ich glaube, habe ich davon schon mal gehört? Ich weiß es gar nicht.
LISA ist eine Mission von der Europäischen Weltraumagentur. Ursprünglich war es eine gemeinsame Mission von ESA und NASA. Und jetzt ist es nur noch ESA. Das ist quasi ein Gravitationswellendetektor im Weltall. Ah. Da hast du den Vorteil, den du diese du detektierst Gravitationswellen ja mit Laserstrahlen. Ja? Du schickst Laserstrahlen hin und her und guckst, ob die Distanz sich ändert, die der Laserstrahl zurücklegen muss, weil eine Gravitationswelle den Raum dazwischen verändert. Und damit das irgendwie halt irgendwie, weil der Effekt wirklich so gering ist, auf den 4 Kilometern, diese Laserlichtstrecke ausmacht, ist halt die Veränderung von so einer typischen Gravitationswelle irgendwie ein Tausendstel Atomdurchmesser oder sowas, ja. Also wirklich massiv winzig. Und damit du da irgendeine Chance hast, das zu messen, musst du halt diesen kompletten 4-Kilometer-Tunnel muss ein Vakuum drin sein, damit du, weil sonst kriegst du da keinen Laserstrahl nicht sauber genug durch. Und im Weltall hast du das Vakuum ja schon vor Ort. Das heißt, da kannst du viel, viel leichter einfach größere Distanzen machen. Und LISA, dieses Laser Interferometer Space
Array
oder Application oder keine Ahnung, irgendwas mit A halt. das sollte halt quasi, das sind quasi drei Detektoren, die halt so in einem Dreieck stehen. Ja, also die schicken Laserstrahlen von jedem Eck des Dreiecks hin und her und können dann, die sind halt ursprünglich sollten die mal mit 1 Million Kilometer auseinander sein. Jetzt haben sie sich, weil eben die NASA ausgestiegen ist, eine kleinere Variante mit 400.000 Kilometer, glaube ich, aber es ist halt immer noch massiv größer als das, was auf der Erde möglich ist. Und damit man das machen kann, hat man jetzt vor kurzem LISA Pathfinder gestartet. Das war eigentlich nur eine Mission zur Demonstration der Technologie, weil du musst ja auch wirklich extrem genau navigieren, um die Abstände zu messen. Und diese LISA Pathfinder Mission, da hat man jetzt die ersten Ergebnisse bekommen und die war wesentlich erfolgreicher, als man gedacht hat. Also man hat es anscheinend wesentlich genauer hinbekommen, als man dachte, diese ganze Steuerung da im Weltall. Und das ist natürlich, stimmt optimistisch schon für die eigentliche LISA-Mission und die neuen Ergebnisse, die von der Erde gekommen sind, mit diesen optimistischen Schätzungen für LISA lässt vielleicht hoffen, dass die Mission ein bisschen früher kommt als bis jetzt, weil ich glaube, die soll irgendwie erst in den 2030er Jahren starten und das ist halt doch noch ein bisschen lang hin. Aber wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg.
Und dann gab es noch irgendwie eine Meldung, dass ein Himmelskörper ein neuer entdeckt wurde, also praktisch ein Minimond, den wir haben, ne?
Ja, den.
Ist das irgendwie auch überhaupt interessant? Oder ist es nur eins von den Dingern, die da sowieso rumfliegen?
Es ist vor allem interessant. Es ist allerdings auch halt wieder so ein Schlagzeilending. Mhm. Ich sag irgendwie, Wissenschaftler entdecken Asteroid und sag nicht dazu, dass der Asteroid gefährlich ist oder böse oder sonst irgendwas. Ich sag einfach nur, haben einen Asteroid entdeckt, dann interessiert es keine Sau. Sagt, der Asteroid ist der zweite Mond der Erde oder sonst irgendwas, dann reden wir natürlich alle hysterisch. Ich habe darüber heute was geschrieben, weil ich es ist ja eigentlich Fußball-Europameisterschaft und da passiert ja sonst nichts. Da gibt's ja nur Fußball-Europameisterschaft. Ja,
und die Bundesregierung prügelt irgendwelche Gesetze unterhalb des Radars durch, aber ansonsten,
ja. Genau, ja, genau, deswegen war ja sonst nichts passiert. Und darum habe ich in meinem Blog jetzt auch schon in den letzten Tagen immer Wissenschaft, Wissenschafts-Europameisterschaft.
Ah, okay.
Nicht Fußballwissenschaft, sondern ich habe einfach über Wissenschaft und Wissenschaftler aus den EM-Teilnehmerländern geschrieben. Und heute, also wir nehmen das heute hier am 21. Juni auf. Heute Abend spielt Deutschland gegen Nordirland. Und Deutschland und Nordirland waren auch an diesem Mond, der kein Mond ist, Dingens beteiligt. Da geht es nämlich um das sogenannte Pan-STARRS-System. Mhm. Ich weiß gerade nicht, für was Pan-STARRS schon wieder die Abkürzung ist. Tja. Irgendwas wahnsinnig konstruiert.
Ich schlag's nach, während du erzählst.
Ja, also Pan-STARRS ist ein System aus Großteleskopen, das in Hawaii steht. Ja, also auf dem Mauna Kea, nicht Mauna Kea, irgendwo auf einem hawaiianischen Berg, das beim Haleakala-Observatorium. Und dort, das wird betrieben von einem internationalen Konsortium. Da sind halt jede Menge Unis und Institute aus aller Welt drin. Unter anderem auch die Max-Planck-Gesellschaft Deutschland.
Wie schreibt man PAN?
P-A-N und dann S-T-A-R-R-S.
Ja, ja, erzähl weiter.
Ja, also Max Planck, Gesellschaft für Deutschland und die Queen's University aus Belfast. Und Pan-STARRS, der Zweck von Pan-STARRS ist eigentlich, ist nach Asteroiden zu suchen, unter anderem nach Asteroiden zu suchen und vor allem potenziell gefährliche Asteroiden zu finden. Und deswegen guckt man halt da nach Asteroiden, die sich immer in der Nähe der Erde aufhalten und entdeckt da auch jede Menge davon. Also Pan-STARRS ist eines der erfolgreichsten Asteroidensuchprogramme der letzten Jahre. Und einer dieser vielen Asteroiden, der letztens entdeckt worden ist, heißt 2016 HO3, ist zwischen 30 und 100 Meter groß und wird von
Medien... Warum kann man das nicht präzise sagen, wie groß der ist?
Wenn wir das Ding nicht sehen. Wir sehen, da ist ein Lichtpunkt und die Form des Asteroiden, damit du irgendwie die Größe abschätzen kannst, die siehst du nicht. Ja? Okay. Da musst du wirklich, da musst du halt wirklich hinfliegen. Wir haben von denen, wir kennen über eine halbe Million Asteroiden. Aus der Nähe gesehen haben wir 12, okay. 20, wenn es hochkommt, ja. Und du kannst halt, die müssen halt wirklich extrem nahe an der Erde vorbeifliegen, dass du mit Radar irgendwie ein bisschen abtasten kannst und was von der Form kriegst. Ansonsten bleibt mir nur das Licht. Du kannst sagen, Faustregel, je heller, desto größer, aber eben nicht immer. Der kann auch irgendwie hell sein, weil er halt zufällig gerade wieder helle Oberfläche hat, weil der irgendwie im Eis rumliegt oder weil der kann auch eine dunkle Oberfläche haben, dann hast du irgendwie ein riesen Ding mit einer sehr dunklen Oberfläche, dass der halt dann ausschaut, wie ein kleinerer ist. Das heißt, du musst das halt dann wirklich eben, solange du keine weiteren Infos hast, nur über das Licht abschätzen und da hast du halt die entsprechenden Fehlergrenzen drin. Also in dem Fall, dass diese Art von Objekten, die man da jetzt entdeckt hat, 2016 HO3, werden quasi Satelliten genannt. Denn es gibt keine eindeutige Definition, was ein Mond ist. Also das ist im Gegensatz zu Planet, wo es eine bescheuerte, aber zumindest eine offizielle Definition gibt, was ein Planet ist, gibt es das beim Mond nicht. Man kann das ein bisschen, abgrenzen, wenn man das Konzept der Hill-Sphäre einführt. Mhm. Ich hab das schon gehört hast.
Nee.
Ist nach einem amerikanischen Astronomen namens Hill benannt. Mhm. Und wenn man es vereinfacht gesagt, ist das der Bereich um einen Planeten, in dem dessen eigene Gravitationskraft die der Sonne überwiegt.
Ah, ja.
Ja. Und bei der Erde ist, also die genaue Berechnung ist kompliziert, aber bei der Erde ist das ungefähr 1,5 Millionen Kilometer. Also alles, was innerhalb von 1,5 Millionen Kilometer um die Erde rundherum ist, da wird quasi wird von der Gravitationskraft der Erde dominiert und nicht da von der Sonne.
Und da ist der Mond ja locker drin.
1,5 Millionen Kilometer sind der 3,9-fache Mondabstand. Ja, das heißt, und logischerweise ist der Mond innerhalb des 3,9-fachen Mondabstandes zur Erde. Also der Mond ist ganz klar innerhalb der Hill-Sphäre. Dieser neue Asteroid, der kommt der Erde nie näher als der 38-fache Abstand des Mondes. Aha. Und entfernt sich momentan nicht weiter als der 100-fache Abstand des Mondes. Der ist also immer weit außerhalb der Hill-Sphäre. Hat aber halt so eine Bahn, die der Erdbahn extrem ähnlich ist. Ja, also wenn man sich das anschaut, es sind halt quasi zwei Kreise, die Erdbahn ist der eine Kreis, der Kreis von dem Asteroid ist so ein bisschen, der liegt so, die Hälfte liegt innerhalb der Erdbahn, die andere Hälfte liegt außerhalb der Erdbahn. Das heißt, die Hälfte ist in der Umlaufzeit ein bisschen schneller als die Erde, die andere Hälfte ein bisschen langsamer. Und von der Erde aus gesehen ist der halt manchmal ein bisschen vor uns, manchmal hinter uns und macht halt, wie gesagt, von der Erde aus gesehen so eine Bahn, die halt um die Erde herum führt, aber eben nicht, weil halt die Erde den quasi eingefangen hätte oder sowas. Also
der bewegt sich nicht zusammen mit der Erde um die Sonne, sondern
genau,
also die Erde um die Sonne.
Genau, also er wird von der Erde ein bisschen beeinflusst, aber er ist nicht so an die Erde gebunden wie der Mond, also eben quasi Satellit. Und da gibt's mehr davon. Also ich glaube irgendwie 5 oder 6 von solchen quasi Satelliten kennen wir schon. Und das ist eben ein weiterer, den man jetzt entdeckt hat. Und die sind halt durchaus interessant, weil du da viel dynamische Informationen rausholen kannst, auch über die Geschichte, weil die müssen irgendwo herkommen und so. Und das ist halt alles so Mechanismen, wie halt Asteroiden dann vielleicht eben irgendwann mal auf potenziell gefährliche Bahnen kommen können oder eben von potenziell gefährlichen Bahnen abgehalten werden. Das heißt, die Himmelsmechaniker haben mit diesen Dingern recht viel Spaß. Aber ja, es war, glaube ich, jetzt jedes Mal noch so, als wo so ein Quasi-Satellit entdeckt worden ist, dass dann wieder Leute ankommen und den zweiten Mond, und dann machen natürlich alle viele Witze und wie müssen wir den nennen und dann machen irgendwie wie Mond, weil ja der Mond heißt ja Mond, was irgendwie die Leute auch irgendwie wahnsinnig immer aufregt, dass der Mond Mond heißt und irgendwie keinen anderen Namen hat und dann...
Also nennen wir ihn halt Wotan.
Genau. Ja, oder Erdbeer.
Erdbeer,
ist diese, genau. Ist der Erdbeermond.
Mieze Schindler.
Genau. Nee, also wie gesagt, das war halt die Geschichte hier, meine heutige Fußballgeschichte, Nordirland gegen Nordirland und Deutschland, die sich auf dem Fußballfeld bekämpfen, aber in der Wissenschaft gemeinsam dafür sorgen, dass die Erde vor bösen Asteroiden geschützt wird.
Bleiben wir beim Fußball. Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, dass Fußball das Wahlergebnis beeinflusst. Und zwar haben sie tatsächlich auch bei Regionalwahlen, Bundestagswahlen geguckt, also in den Wahlkreisen geguckt und haben rausgefunden, dass Wähler, ich zitiere, ihre durch den Fußball erzeugten Hochgefühle auch auf ihr politisches Verhalten übertragen. Das heißt, je zufriedener die Wahlberechtigten waren, desto eher sind sie zur Wahl gegangen und haben dann auch bevorzugt die Amtsinhaber gewählt. Und wenn der lokale, es ist echt witzig, wenn der lokale Erstligaklub mehr Tore geschossen hat, haben signifikant mehr Personen in den umliegenden Wahlkreisen des Clubs abgestimmt. Also das erhöht die Wahlbeteiligung. Ich könnte jetzt auch Zahlen auflisten, aber Zahlen sind ja immer ein bisschen blöd anzuhören, kann man ja dann hinterher nachlesen.
Das heißt, für die AfD ist es total super, dass jetzt im Pokal Leipzig gegen Dresden spielt.
Theoretisch ja, könnte man dann halt nochmal angucken. Und sie haben halt gesagt, es gibt halt sonst keine anderen Gründe, warum die Wahlbeteiligung und der Ausgang der Wahlen sich hätte verändern können. Also sie haben halt alle möglichen demografischen Faktoren angeguckt, ne, so Haushaltseinkommen, Arbeitslosigkeit und sonst was. Und das Einzige, was da gepasst hat, war das Ergebnis des Fußballspiels des letzten.
Ja. Seltsam.
Seltsam. Ich hätte noch einen aus dem Weltraum auch dabei, wo wir eben schon mal im Weltraum waren. Und zwar habe ich, das ist einfach nur ein kleiner Aufsatz jetzt, auch mit ein bisschen Erkenntnis drin, aber jetzt nichts, was man so rausschreien könnte. A brief history of menstruating in space. Menstruation im Weltraum.
Ja, ja, das passiert auch, wenn man
ja, da... Ja, eben, das passiert auch, aber da denkt man ja nicht so drüber nach, ne, weil das ja auch so Spaceflight ist ja dann auch eher so ein männerdominiertes Ding gewesen, allein schon historisch.
Es gibt irgendwie von Mary Roach heißt die, glaube ich, schreibt sehr gute populärwissenschaftliche Bücher über alles mögliche und eins heißt, glaube ich, Packing vom Mars oder sowas, wo sie auch irgendwie schreibt, also einfach halt alle interessante Geschichten über halt Weltraum. Ich glaube, da steht auch die Geschichte drin, wo halt dann die ersten Frauen in den USA waren es, glaube ich, irgendwie zur Raumstation oder mit dem Shuttle geflogen sind und wo halt dann da die in dieser männlich dominierten Welt, die männlichen Ingenieure halt irgendwie gepackt haben, also gesagt, was die Frauen alles mitbrauchen, dann irgendwie diskutiert haben. Natürlich immer erstmal ohne die Frauen damit einzubeziehen bei den Diskussionen, irgendwie wie viel Lippenstifte müssen die jetzt mitnehmen und wie viel, einer ist ein Astronaut, der irgendwie zählt, wie viel Tampons sie einpacken müssen, und wie dann irgendwie ein Ingenieur zu denen gekommen ist für irgendwie eine Reise von, weiß nicht, war da irgendwie 3 Tage im Shuttle unterwegs, und dann kam dieser Ingenieur, sind jetzt 100 Tampons genug oder sollen wir noch mehr einpacken? Also, die haben halt keine Ahnung gehabt, irgendwas, also, was sie da irgendwie machen, aber Hauptsache irgendwie.
Statt vorher mal irgendwie heimlich zu fragen, um sich diese Blöße nicht zu geben.
Genau.
Oder? Das ist ja furchtbar. Ja, mehr Space habe ich auch nicht. Auch nicht, ja, Fußball.
Ja, na, ich habe eigentlich, wie gesagt, weil ich war ja wieder verreist letzte Woche. Das heißt, ich bin nicht so viel zum normalen wissenschaftlichen Programm gekommen. Oh. Aber ich habe halt noch jede Menge Wissenschaft, die man wage mit Fußball in Verbindung bringen.
Ach,
mit den, nein, nicht, es ist kein, mit, nur halt Wissenschaft, interessante Wissenschaftler aus Ländern, die im Fußball mitspielen, sagen wir so.
Okay.
Ich höre. Also, welches Land willst du denn haben? Ich habe zu fast allem was, glaube ich.
Belgien.
Belgien kommt erst morgen in meinem Blog dran, aber ich kann es ja, also dann ist wahrscheinlich die Folge eh schon gelaufen. In Belgien gibt es den Astronomen und Mathematiker Adolphe Quetelet oder Quetelet, weiß nicht, wie man es gerade ausspricht.
Tja.
Ich habe davon nicht mal gehört.
Das ist halt die Frage, ob er Wallone oder Dingens ist.
Ne? In Gent ist er, glaube ich, geboren.
Wo ist denn? Also Gent ist Flandern. Ach, egal.
Ja, wie auch immer, der heißt Kettelet. Halt so, der Typ, so. Kettel, schreibt sich, ja, ist egal, wie sie schreibt. Er war auf jeden Fall ein Astronom und für seine astronomische Arbeit ist er eigentlich nicht wirklich berühmt. Also er hat, glaube ich, das belgisch-königliche Observatorium gegründet und da auch ein bisschen Meteorologie gemacht und alles, aber so richtig, richtig berühmt ist er eigentlich nicht. Aber er hat eben auch viel über Statistik gemacht und da eine seiner statistischen Entwicklungen, die ist halt heute immer noch sehr berühmt und sehr kritisch betrachtet. Du wirst sicherlich auch schon mal davon gehört haben, wir haben glaube ich sogar schon mal darüber geredet, nämlich der Body Mass Index.
Ja.
Den kennst du nämlich an.
Ja.
Weißt du, wie groß denn der ist?
30, keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht.
Den Body Mass Index hat Quetelet erfunden, Quetelet, einer von den beiden.
Dieser Belgier.
Genau. Naja, das Ding war, der hat eben angefangen, halt irgendwie hat Statistik gemacht, war auch Präsident der Statistischen Zentralkommission in Belgien und so weiter und hat halt das gemacht, was Statistiker machen, hat irgendwie Daten gesammelt von allen möglichen, irgendwie Soldaten, da kann man immer gut Daten sammeln zum Beispiel, wie Körpergröße gemessen, Gewicht gemessen und so weiter, Brustumfang, und der hat festgestellt, dass eben all diese Größen bei den Menschen, dass die normal verteilt waren. Ja. Also das wusste man damals auch nicht, diese Normalverteilung. Das Wort irgendwie Normalverteilung kommt, glaube ich, auch von ihm. Also der hat ein Buch geschrieben, L'homme moyen, also der Durchschnittsmensch, der mittlere Mensch, und hat dann eben gezeigt, dass eben bei solchen Sachen wie Körpergröße, wie Gewicht und so weiter, dass die eben alle sich um einen Mittelwert ansammeln und dann eben umso weniger Leute es gibt, je größer die Abweichung von dem Mittelwert ist. Hat dann auch irgendwie ein bisschen Kriminologie betrieben, ja, und hat das ja auch mit Charaktereigenschaften probiert zu korrelieren und so. Da hat es nämlich Sozialphysik genannt. Und ich habe dann einfach nur mal aus Jux irgendwie mal gegoogelt nach wissenschaftlichen Arbeiten, wo Kriminalität mit Body Mass Index in Verbindung gebracht wird. Und gibt's auch, ja. Also sogar relativ neu, aus dem 2013 oder sowas, haben Leute herausgefunden, dass Menschen mit einem hohen oder einem niedrigen, also Übergewicht oder Untergewicht, weniger oft im Gefängnis landen als Leute mit Normalgewicht.
Also relativ,
wahrscheinlich. Sie wissen auch nicht warum, also dass das irgendwie eine direkte Korrelation ist, ist vermutlich Unsinn, aber es waren einfach nur mal irgendwie Gefangene untersucht, im BMI gemessen und geguckt. Festgestellt, dass du eben entweder, wenn du
mit andere Probleme als Banken zu überfallen, ne?
Vielleicht, ja. Aber das Ding ist halt, also dieser Body Mass Index ist halt, ja, halt kann man natürlich stark kritisieren. Also das hat auch irgendwie der Typ, der das Wort Body Mass Index erfunden hat, amerikanischer Ernährungswissenschaftler, der hat auch gesagt, also das eigentlich macht es Sinn bei Bevölkerungsgruppen, aber nicht jetzt für Einzelmenschen. Also kommt davon, was man draus ziehen will für Werte. Aber ich habe auch mal geguckt von den Artikeln, die ich da geschrieben habe, Body Mass Index von Fußballspielern, was da drin steht. Ich habe da eine Statistik gefunden aus dem Jahr 2014. Da hat wirklich jemand alle Nationalspieler und alle Bundesligaspieler in Deutschland irgendwie Body Mass Index berechnet. Und da gibt es tatsächlich in der Nationalmannschaft vor 2 Jahren zumindest, der Lukas Podolski, der hat einen BMI von 25,1, ist also übergewichtig.
Ja. Ja, das ist ja so eins der beliebten Argumente derer, die echt übergewichtig sind, weil sie zu viel Fett mit sich rumschleppen. Ja, ja, der Body Mass Index, der sagt ja überhaupt nichts aus.
Ja, das stimmt. Er sagt schon was aus.
Für 1% der Leute sagt er nichts aus. Du bist nämlich kein Fußballspieler.
Ja. Also er sagt schon was aus, man muss sich halt nur darüber im Klaren sein, was er aussagt.
Ja, genau. Neuseeländische Wissenschaftler haben festgestellt, Lego ist böse.
Aha.
Die haben sich mal angeguckt, inwieweit Lego, also sie haben Lego genommen als Spielzeug, weil die Grundidee von Lego, dass du dir aus im Grunde bedeutungslosen Bausteinen Bedeutung zusammenbastelst, weil die sich über die Jahrzehnte kaum geändert hat. Und haben herausgefunden, dass in den letzten Jahrzehnten Lego gewalttätiger geworden ist. Die Anzahl von Waffenbausteinen hat sich um 30% erhöht. In jedem Set, das man kaufen kann, ist mindestens ein Waffenbaustein drin. Außerdem hat sich die Abbildung von Gewalttätigkeiten in den Lego-Katalogen jährlich um 19% erhöht. 40% der Seiten in den Lego-Katalogen zeigen Szenen von Schusswechseln oder anderen Gewalttaten.
Ja, du hast bei den ganzen Lego-Krempel, hast du nur noch, eigentlich ist es ja nur noch irgendwie Merchandise-Lego. Es gibt Star Wars-Lego und Indiana Jones-Lego und irgendwie die Ninja-Lego und
alles. Das ist halt immer alles, so ein Gut gegen Böse, ne? Was da so aufgebaut wird.
Das ist so wie früher irgendwie so halt irgendwie dieses, was hier noch hat, irgendwie so Lego-Stadt.
Eine
Lego-Polizeistation gehabt und Lego-Hafen und Lego-Schiff und Lego-Eisenbahn und dann irgendwie war mit der Stadt oder Lego-Bäcker und alles. Also das gibt es immer noch irgendwo ein bisschen. Also mittlerweile halt meistens gechattet. gegendert, irgendwie blaue Polizei, Lego-Polizeistationen für Jungs und rosa
Polizeistation
für Mädchen. Nee, rosa Schönheitssalons und Supermärkte für Mädchen. Mhm. Also, aber ja, ich weiß nicht, das ist...
Ist aber ich finde das ich weiß gar nicht, ob das gut oder schlecht ist. Also weil erstmal ist es ja nur vorhanden. Die Frage wäre jetzt ja noch, ob die Kinder dann noch tatsächlich damit spielen. Also auf diese Weise, wie Lego das im Grunde vorgibt, damit spielen. Und ob das wiederum gut für die Entwicklung ist. Also ich könnte mir so spontan, und die Intuition ist ja meistens falsch, aber intuitiv würde ich denken, eigentlich ist es doch viel besser, einen zwecklosen Bauklotz zu haben und dem erst durch das Bauen einen Zweck zu geben, als direkt gesagt zu kriegen, auf welche Weise man damit zu spielen hat.
Ja, es kommt auf andere. Ich einerseits natürlich schon, andererseits ich vermute mal, dass die meisten Kinder durchaus dann auch ein bisschen selbst kreativ werden mit dem Bauklotz. Das Problem ist halt nur, dass dass du das mit diesen neuen Sets nicht mehr so gut kannst, weil die halt wirklich alle schon so die Bausteine alle schon so speziell sind, dass du eigentlich fast nur noch das draus bauen kannst, was da irgendwie auf der Packung drauf ist. Mhm. Mit den normalen Bauklötzen, dann schaut's halt nicht so aus wie in Star Wars, aber du hast halt irgendwie, es gibt ja so eine sehr, sehr große Lego, das sind meistens erwachsene Menschen dann, so eine Lego-Szene, die halt wirklich dann einfach selbst Dinge baut, also da gibt es wirklich grandiose Sachen. Also irgendwie das
Sternzerstörer aus Standard-Lego-Steinen und solche Sachen, ne?
Ja, nicht nur das, aber es gibt eben schon das European Extremely Large Telescope, ja. Jetzt gesehen, das ist glaube ich, irgendwie einen halben Meter groß oder sowas, hat sogar irgendwie die ESA dann selbst nochmal irgendwo auf ihrer Homepage verbreitet. Ich glaube, hat sogar die Teileliste veröffentlicht und die Bauliste, aber ich glaube, du musst dann die Teile dann irgendwie einzeln kaufen, das kostet, glaube ich, irgendwie 600 Euro, diese Teile, die einzeln zu kaufen. Und es gibt was ich auch schön finde, es gibt Lego hat irgendwie so eine Art Crowdfunding, nicht Crowdfunding, aber so eine Community-Seite, die heißt, wer ist denn die Lego Ideas. Da kannst du im Prinzip selbst Sets vorschlagen. Ja? Also du kannst dir quasi sagen, du kannst mit eigenes Set bauen und dann kannst du es halt vorschlagen. Und dann, wenn du das vorgeschlagen hast, dann gibt es halt irgendwie so eine Phase, wo halt dann Leute abstimmen können, ob das eine gute Idee ist. Dass das gebaut wird. Wenn du da genug Leute zusammenbekommst, dann kommst du in so eine weitere Auswahlphase und ab und zu wird dann eben eins von diesen Sets auch tatsächlich produziert. Cool. Also ich habe zum Beispiel den Mars Rover Curiosity, der ist da durchgelaufen, da habe ich mir gleich 5 Stück gekauft davon, weil ich die auch immer gern verschenke, von diesem speziellen Set. Oder es gab dann eins, das war auch recht schön, das war so ein Wissenschaftslabor mit weiblichen Wissenschaftsfiguren. Und es macht immer Spaß, da durchzugucken, was die da alles haben. Also mir fällt jetzt gerade echt
nicht ein. Ich finde ja die haben ja so eine Architekturserie, die finde ich ja auch total geil.
Genau.
Also gibt's Lego, da gibt's auch Berlin und Venedig und so, das könnte ich mir stundenlang, also so was hätte ich gerne, aber ich weiß halt auch ganz genau, ich bastel das zusammen, stell's dann in die Ecke und da staubt's dann ein.
Ja. Also hier, das heißt tatsächlich Lego Ideas, ich habe gerade geschaut, das European Extremely Large Telescope ist tatsächlich auch drauf dort, also das kann man da jetzt auch als offizielles Set abstimmen, braucht aber, hat erst 825 Supporter, aber vielleicht können wir es mal verlinken, 10.000 brauchst du, damit du da irgendwie durchkommst in die nächste Stufe. Also, ich kann mal schauen, was da gerade irgendwie. Cool. Meistens ist es ziemlicher Schrott, der da irgendwie vorgeschlagen
wird. Aber das ELT sieht doch mal geil aus.
Ja, das ist auch wirklich. Also das ist auch. Man sieht auch auf dem Bild gar nicht wirklich, wie groß es ist. Das ist wirklich ein ziemlich großes Teil, so wie halt in echt auch. Ich kann mal irgendwie schauen, was da gerade noch irgendwie. Ja, die meisten Sachen sind wirklich irgendwie hier Schrott.
Gathering Support. Ah, ein VLT gibt's auch.
Ja, das sind halt die Vorschläge alles, ja. Also, was haben die ja noch hier?
Aber das muss ja dann auch irgendjemand schon mal gebaut haben, ne?
Naja, du musst halt irgendwie einen Vorschlag haben, damit das haben und dann, dann musst du das halt einreichen und dann, wie gesagt, wenn du genug Zustimmung gesammelt hast, dann wird halt wie so abgefragt, ob das überhaupt irgendwie technisch machbar ist und so weiter und irgendwann wird es genehmigt und dann kannst du es irgendwann kaufen. Meistens kannst du es dann nur für kurze Zeit kaufen, bevor es dann wieder halt irgendwie ausläuft, aber manche Sachen sind dann auch irgendwie dauerhaft irgendwie gekommen.
Aber das werden die sich angucken, wie die Verkaufszahlen Longtail sind.
Genau.
Und dann sagen, wir machen es weiter oder nicht. Wo wir gerade aus neuseeländische Wissenschaftler hatten, was hast du denn zu Neuseeland und Fußball?
Die spielen bei der Europameisterschaft nicht so oft mit.
Ach so,
habe ich da jetzt nicht so genau nachrecherchiert, aber vermutlich gibt es sicher auch dort was.
Ach, verdammt. Okay, Kurzmeldung. Der Klimawandeltrend geht ungebrochen weiter. Wir haben dieses Jahr den wärmsten Mai seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr
1880. Ja, das ist glaube ich schon der 8. in Folge, oder?
13 Monate in Folge haben jetzt den jeweiligen Temperaturrekord gebrochen. Ich gucke gerade mal, nee, es waren amerikanische Wissenschaftler, also die NOAA, die das bekannt gegeben hat. Amerika spielt ja auch nicht mit, ne? Das heißt, ich muss jetzt immer so Wissenschaftsmeldungen finden, die nur aus Europa kommen, damit du deine...
Hieß nicht Neuseeland früher New South Wales oder sowas?
Ja.
Ich weiß es nicht, aber New South Wales ist doch da irgendwo in der Ecke da unten.
Ist New South Wales? Ist das nicht irgendwie sowas wie so ein Regierungsbezirk in Australien oder irgendwie?
Ja, der Australien, Neuseeland. Ja, du hast recht. Das ist tatsächlich da. Das Sydney liegt da drin. Ich dachte, das wäre irgendwie nichts. Na, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich zu Wales was hätte, wenn du wollen würdest. Aber
walisische Wissenschaftler habe ich, glaube ich, nicht. Aber ich habe niederländische Wissenschaftler im Angebot.
Ja, die spielen auch nicht mit.
Ohne Holland fahren wir zu EM?
Die haben sie nicht qualifiziert.
Ach verdammt, das hast du auch nicht. Aber ich kann doch jetzt nicht alles, ist mir jetzt egal. Also niederländische Wissenschaftler haben festgestellt, am besten lernt man, wenn man nach dem Lernen Sport treibt.
Aber, nach dem Lernen?
Ja, erst lernen, dann Sport treiben. Aber erst 4 Stunden später lernen, okay, dann irgendwas machen, dann nach 4 Stunden Sport treiben, führt dazu, dass man das Gelernte am besten ins Langzeitgedächtnis überträgt.
Interessant.
Keiner weiß warum. Also sie haben nur so Mutmaßungen, irgendwelche chemischen Substanzen, die Katecholamine und Dopamin und Noradrenalin und so. Nee, warte mal, Katecholamine sind Dopamin und Noradrenalin, aber sie wissen es nicht genau. Sie haben nur festgestellt, also haben halt so Testreihen gemacht, wann erinnern sich die Leute am besten, und haben festgestellt, nach 4 Stunden. Also wenn 4 Stunden später Sport gemacht wird.
Wenn ich mal was lernen muss, probiere ich es aus.
Chinesische Wissenschaftler, nutzt nichts, ne? China hast du nicht. Ich guck mal, ja, chinesische Wissenschaftler gibt es nicht. Habe ich hier auch irgendwas von britische Wissenschaftler? Was gibt's denn aus England?
Aus England. England ist natürlich wieder, England um Mengen, ja. Also über englische Wissenschaft kannst du wahnsinnig viel erzählen. Ich habe, glaube ich, noch nichts Konkretes geschrieben über England. Ich habe den England hatte ich in meiner Linkliste drin, weil ich über England schon so viel geschrieben hatte, dass ich ihn alle verlinkt hatte. Also zum Beispiel England, natürlich, ich habe die Herschels genommen, ja. Weil da habe ich gleich zwei Länder mit einem Schlag, mit einer, wie ist das, mit Wasser schlägt man?
Zwei Länder mit einer Klappe.
Genau. Ich habe quasi Deutschland und England da abgehakt, weil er irgendwie Wilhelm Herschel kam ja aus Deutschland, ging nach England, hat dort Uranus entdeckt, seine Schwester Caroline
in
Herschel.
In England hat der Uranus entdeckt?
Ja, der war da, der lag da, hat ja, irgendwie der England in den englischen...
Lag da rum, ne?
Genau, ja. Der hat da...
Und, hinter Stonehenge hat er Uranus.
genau. Und seine Schwester Caroline Herschel, die auch die erste professionelle Astronomin quasi der Welt, die irgendwie auch bezahlt worden ist für ihre Arbeit, die kam auch aus Deutschland, also logisch, wenn es die Schwester war. Es ist witzig, dass die beide irgendwie als Musiker angefangen haben. Mhm. Ja? Also Herschel war eigentlich irgendwie Musiker, und seine Schwester war dann irgendwie Sängerin, haben auch gemeinsam Musik gemacht, und Herschel hat dann anfangs eben immer nur nebenbei Astronomie gemacht, weil ihn das halt interessiert hat, und hat zuerst noch sehr lange irgendwie als Musiklehrer, Kapellmeister, Komponist und so weiter gearbeitet, und erst als er dann eben den Uranus entdeckt hatte, konnte er sich's leisten, quasi komplett sich der Astronomie zu widmen. Seine Schwester, die hat halt irgendwie, die Caroline Herschel, die hat echt ein, wie es halt damals oft so war für Frauen, ziemlich beschissenes Leben gehabt, weil die war irgendwie aus Hannover kommen die oder Braunschweig? Nee, Hannover, Gauss war Braunschweig. Aus Hannover kamen die, es war eine große Familie, und die Caroline, die hätte halt eigentlich irgendwie, die war halt, durfte am Anfang noch in die Schule gehen ein paar Jahre, und dann hat irgendwie Mutter gesagt, nee, so jetzt reicht's, mehr klüger musst du nicht mehr werden, du bist hier nur quasi, wir brauchen dich nur hier so als Haushaltsgehilfin, aber mehr musst du nicht wissen. Und die hat halt dann irgendwie, wollte halt immer gerne viel lernen, durfte aber nicht, sondern musste halt im Prinzip den Haushalt führen. Und dann hat sie aber eben ihr Bruder, der schon in England war, nach England nachgeholt. Aha. Weil er wen gebraucht hat, der in den Haushalt führt.
Was macht eine Frau im Observatorium?
Und Adam, nee, also die beiden haben sich immer gut verstanden. Die hat auch gewusst, dass es ihr in Hannover nicht gut geht. Okay. Und er hat sie halt zu sich geholt, und die haben halt dann auch damit eben, das mit dem Haushalt, das war halt eine der Dinge, die halt irgendwie sie machen musste. Aber er hat auch gewusst, dass sie eben astronomisch-mathematisch sehr begabt ist, und hat ihm dann auch das alles beigebracht, und die haben halt dann gemeinsam den Himmel beobachtet, und Caroline Herschel ist halt wirklich noch für die damalige Zeit eine wirklich berühmte Astronomin geworden. Mhm. Ja, und hat hat Unmengen Kometen entdeckt, hat Kataloge gemacht. Also die war wirklich eine für sich heraus wirklich eine gute und wichtige Astronomin zu der damaligen Zeit. Und die Herschels, das war dann die wirklich, es ist quasi eine Astronomendynastie dann geworden in England. Ich hätte jetzt gerade fast gesagt, dass das Kind von Caroline und Wilhelm, aber natürlich haben die nicht gemeinsam Kinder gehabt, aber
hatte komische Ohren.
Nee, aber der Sohn von Wilhelm Herschel, der war John Herschel, der war dann quasi in seiner Generation einer der berühmtesten Astronomen überhaupt. Der war der Erste, der irgendwie auf der Südhalbkugel, der ist nach Südafrika gefahren, hat den ganzen Südhimmel kartografiert, hat die Sonne erforscht. Also der John Herschel, der war fast noch berühmter als sein Vater. Und dann gab es noch den Dritten, den Enkel, den Alexander Stewart Herschel, der hat irgendwie herausgefunden, hat Meteoriten erforscht und Meteore, hat den ganzen diesen Ursprung dieser ganzen Meteorschauer, Leoniden und so weiter untersucht. Also die haben, ich weiß nicht, ob es da noch ein paar Herschels gab. Mittlerweile, ich habe tatsächlich mal eine Herschel Nachfahren getroffen, als das Weltraumteleskop Herschel gestartet worden ist.
Ja.
Da war ich bei dem Start-Event in Darmstadt dabei und da haben sie tatsächlich noch irgendwie eine Nachkommen von Herschel, die war bei uns irgendeine Lokalpolitikerin aus England irgendwo und die war da auch da. Die war ganz nett.
Ich dachte, jetzt kommt eine spektakuläre Geschichte. Nee,
wir haben uns nur kurz unterhalten und die war ganz nett. Also ich habe sonst nichts. Nichts Spektakuläres mit Herschels erlebt.
Aber wie gesagt, die Herschels waren auch gelogen. Es waren keine englischen Wissenschaftler, sondern neuengländische Wissenschaftler aus Boston. Aber die haben festgestellt, warum wir Gänsehaut kriegen, wenn wir Musik hören, oder warum bestimmte Menschen Gänsehaut kriegen, wenn sie Musik hören, und bestimmte Menschen nicht. Wie man es so macht, 200 Leute, Musik vorgespielt, geguckt im Hirn und bla. Und haben herausgefunden, dass die Leute, die Gänsehaut kriegen, oder bei den Leuten, die Gänsehaut kriegen, ist das Gehirn, also ist der klangverarbeitende Teil des Gehirns stärker mit dem gefühleverarbeitenden Teil des Gehirns verdrahtet.
Okay,
also klingt jetzt irgendwie wie so eine Binsenweisheit, aber auch Binsenweisheiten wollen ja gelegentlich verifiziert werden.
Also wer keine Gänsehaut kriegt, der ist ein emotionsloser Soziopath.
Nein. Bei dem lassen sich über Klang schlechter Emotionen auslösen. So würde ich es nennen.
Okay.
Also weil der Klang nicht bis zum Emotionszentrum vordringt, sozusagen. Kriegst du Gänsehaut bei Musik?
Kommt drauf an, wenn Scheißmusik ist nicht, aber.
Brechreiz, ist das eigentlich eine Emotion?
Brechreiz.
Jetzt muss ich mal gucken, was habe ich denn hier noch?
Ja, es gibt doch sicher Kotz-Emojis, also muss
es
auch eine
Emotion sein. Es gibt kein Kotz-Emoji, das geht mir auch richtig auf die Nerven.
Ich gibt's nicht.
Ein Emoji, das sich übergibt, und ich brauche noch viel wichtiger ein Emoji. Es gibt ja dieses Ärger-Emoji, dann gibt es das andere, das sehr ärgernde Emoji, das so einen roten Kopf hat, und davon hätte ich gerne noch die Steigerung, ein Emoji, dem vor lauter Ärger der Kopf platzt.
Ja, aber den muss es doch geben. Gibt doch.
Habe ich also zumindest nicht in der offiziellen Emoji-Tastatur. Die sind da ja immer so ein bisschen prüde, weil das ja aus Amerika, glaube ich, kommt ursprünglich, was da. Ich habe
Island hätte ich noch.
Ah, Island habe ich auch. Ich habe isländische und österreichische Wissenschaftler.
Was denn? Das passt doch gut, die spielen mal gegeneinander.
Ich spiele echt?
Ja?
Ja, fang an.
Na, morgen ist der 22. Wenn man das irgendwie später hört, dann sind vielleicht alle Mithörenden Österreicherinnen und Österreicher schon traurig, weil Österreich ausgeschieden ist.
Gegen Island.
Das weiß man nicht. Das Ding ist ja, die haben ja wirklich gut umgeschlagen in der Qualifikation und alle haben schon so getan, irgendwie Platz 10 in der Weltrangliste, und alle waren schon sicher, dass irgendwie Österreich jetzt mindestens ins Finale kommt. Und dann war ich da beim Public Viewing beim ersten Match Österreich-Ungarn mit dabei, weil ich da auch irgendwie im Radio was über ungarische Wissenschaft irgendwie erzählt hatte. Und ich habe mir extra noch mein ungarisches Trikot angezogen. Ich dachte, wenn ich schon. Das war relativ locker, obwohl Österreich 2-0 verloren hat gegen Ungarn, und ich irgendwie der Einzige da war beim Public Viewing im Ungarn-Trikot. War Österreich, in dem Fall waren sie nett, also da gab es kein Problem. Also haben die halt irgendwie verloren, haben sie gegen Portugal unentschieden gespielt, und jetzt müssen sie irgendwie gegen Island gewinnen, noch weiterzukommen. Also werden wir sehen, wie es ausgeht. Aber Island ist halt eigentlich, es war wahnsinnig schwer, wirklich isländische Wissenschaftler zu finden. Ich meine, natürlich gibt es isländische Wissenschaftler, aber es gibt halt generell wahnsinnig wenig Isländer. Also die haben halt gerade irgendwie 300.000 oder 350.000.
Ja, da gab es die ganze Zeit auch diese Scherze, dass irgendwie halb Island gerade in Frankreich ist oder so
ähnlich. Na, das ist nicht mal so ein Scherz. Also es gibt ein wunderbares Buch, über das ich sicher auch schon mal gesprochen habe. Das heißt 31:0. Und da hat eben ein britischer Journalist hat bei der letzten Weltmeisterschaft eben wirklich die Qualifikationsrunde von Anfang an begleitet und wirklich ganz von Anfang an. Also es gibt ja unbedingt so winzige Länder, die erstmal irgendwie 5 Runden Qualifikation spielen müssen, bevor sie überhaupt mal in der echten Qualifikation mitmachen dürfen. Und irgendwie dieses 31, ja, und dieses 31:0 ist halt irgendwie das höchste jemals offizielle Spiel mit den meisten Toren. Da hat auch irgendwelche karibischen Inseln haben gegen irgendwen gespielt. Und der hat diese ganzen Minimannschaften da begleitet und es war wirklich interessant. Ja, also da irgendwie, zum Beispiel bei Palästina und so weiter, was die für Probleme haben, dass die da irgendwo mal mit diesem zerstückelten Land, dass sie da irgendwie zu ihren Spielen kommen können. Mhm. Und wie wichtig das für die ist, dass halt die irgendwie zumindest bei der FIFA irgendwie anerkannt sind als eigene Mannschaft. Oder in irgendein komisches Land aus Afrika, das mir gerade nicht einfällt, denen zweimal die komplette Nationalmannschaft abgehauen ist. weil das auch, das war, was ich auch nicht gewusst habe. Also, das war so ein Land, ja, mir fällt es beim besten Willen nicht ein, die halt im Prinzip so wie die DDR durften halt keiner raus aus dem Land.
Ach so. Und jetzt, die raus sind.
Das hat wirklich zweimal die Mannschaft abgehauen, ja. Und andere, oder hier Albanien. Also Albanien war damals bei der WM auch eins von den Ländern, die halt irgendwie noch nie da qualifiziert haben. Und für die war es auch Albanien und Schweiz war das Problem irgendwie mit den ganzen Spielern. Kosovo, ist das Kosovo da? Ich glaube, Kosovo war es damals, der noch nicht irgendwie anerkannt ist. Also da war überraschend, wie viel Politik dabei war. Ja. Es gab irgendwie sogar irgendwo in Ägypten hat man irgendwie einen Krieg, glaube ich, angefangen. Oder war es in Tunesien, dieser arabische Frühling, hat da unter anderem eine Schlägerei oder sowas zwischen Clubs, die dann ausgeartet ist, hat da irgendwie wirklich fast ein kleinen Krieg ausgelöst. Also da gibt es wahnsinnig coole Geschichten. Und Island war halt da auch lang dabei. Und die haben sich bei der letzten WM fast qualifiziert, haben im letzten Match es irgendwie nicht geschafft. Und wenn sie es geschafft hätten, wären sie halt das bevölkerungsmäßig kleinste Land, das jemals irgendwo mitgemacht hat. Und sind jetzt auch, weil sie es jetzt geschafft haben, das gemacht. Und der hat erklärt, dass Island deswegen so ewig lang so wahnsinnig schlecht war im Fußball, weil die halt kein Gras haben da oben. Die haben keine Fußball. Erst als immer mal irgendwie haben mal die angefangen, vernünftige große Hallen zu bauen zum Fußballspielen. Ja, und seitdem haben die halt viel Platz, wo sie trainieren können, weil die haben
festen Rollrasen ausgelegt.
So ungefähr. Und wie gesagt, ja, deswegen. Aber es gibt halt trotzdem irgendwie wahnsinnig wenig Isländer. Und auch ich habe da wirklich geschaut. Es gibt so ein paar Vulkanologen logischerweise. Mhm. Es gibt ein paar so Heimatforscher, was es immer so gibt, aber so richtig berühmte Wissenschaftler, über die man reden kann, gab es da halt wahnsinnig wenig. Also das habe ich wirklich schon, bin da wirklich fast einen Tag gesessen und habe recherchiert und ich habe ja schon gewundert, dass die schon genug Menschen für eine Fußballmannschaft zusammengebracht haben. Aber ich habe dann tatsächlich noch einen gefunden, also den Herrn Gisli Gudjonsson. Mhm. Wahrscheinlich spielt der irgendwie auch im Sturm noch mit, keine Ahnung, also bei den wenigen Leuten. Der ist, wie gesagt, der ist Professor für forensische Psychologie. Mhm. Und sein Spezialgebiet ist die Erforschung der Beeinflussbarkeit von Menschen.
Ja.
Also wie das Gedächtnis funktioniert und wie es sich beeinflussen lässt. Ja, also vor allem diese Geschichte mit den Erinnerungen, ja. Also du erinnerst dich an was, aber nur weil du dich an was erinnerst, heißt das nicht, dass das Erinnerte auch wirklich passiert ist.
Weil Erinnerung, grob gesagt, immer Erinnerung ist nicht in der Schublade und man holt sie raus und kann präzise von einem Zettel ablegen, sondern Erinnerung bildet sich im Moment des Erinnerns neu.
Genau.
Das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, ja.
Genau. Und dieser Herr Gudjonsson, der eigentlich gar nicht Herr Gudjonsson heißt, weil ich glaube, da sagt man, spricht die Isländer, glaube ich, nur mit dem Vornamen an, weil ja der Nachname kein Nachname ist.
Nicht mal Nachnamen haben sie.
Nee, das ist halt irgendwie der Nachname. Ist halt nicht so, die heißen halt nicht, die Familie Gudjonsson gibt's halt nicht, ja? Weil irgendwie der Gisli Gudjonsson heißt halt Gudjonsson, weil sein Vater Gudjon hieß vermutlich. Und die Kinder vom Gisli Gudjonsson heißen dann Gislason oder irgendwie sowas. Ja? Also das heißt, das ist ja kein Nachname, sondern halt irgendwie ein Vatername. Das heißt, ich glaube, wir haben sicherlich irgendwelche Island-Experten in der Hörerschaft, aber ich glaube, spricht man die Isländer, glaube ich, halt eben nicht, jetzt in dem Fall den Gisli Gudjonsson nicht als Herrn Gudjonsson an, sondern eigentlich sagt man, glaube ich, Gisli. Aber wie auch immer, der Typ, der arbeitet auch schon lange in England, das heißt, da wird er sich vermutlich daran gewöhnt haben, dass man ihn als Herrn oder Professor Gudjonsson anspricht und dass man vermutlich auch den Namen falsch ausspricht, weil das dieses da, der hat irgendwie da so ein komisches, dieses, diesen Buchstaben, den es nur in Island gibt, dieses umgedrehte B mit dem Haken oben dran.
Hm. Ich gar nicht im Kopf, aber ja.
Der hat, was der entwickelt hat, ist die sogenannte Gudjonsson Beeinflussbarkeitsskala, wo er untersucht hat, wie man eben, wie man Menschen dazu bringen kann, durch Suggestivfragen sich an Dinge zu erinnern, die es nie gegeben hat. Was halt zum Beispiel durchaus relevant ist bei Zeugenbefragungen und so weiter. Ja. Wenn du halt da irgendwie entweder unbewusst oder halt im schlimmsten Fall bewusst die Person, die eine andere Person befragt, durch die Art der Fragen, dass die Erinnerung prägt oder erst erschafft. Und der hat da eben untersucht, eben wie, welche Menschen auf welche Art besonders beeinflussbar sind, mit was das korreliert, mit Intelligenz logischerweise und mit diversen anderen Sachen. Dann hat er irgendwie sowas wie das Memory Distrust Syndrome geprägt und erforscht. Also das war derjenige, der doch irgendwie am meisten interessante Sachen gemacht hat von den Isländern, die ich da irgendwie gefunden habe. Ansonsten hätte ich doch Björk gehabt, die hat mal eine CD gemacht, die irgendwo in Island im Schulunterricht für Biologie verwendet wird, weil das von Biologie drin vorkam.
Isländische Wissenschaftler haben jedenfalls rausgefunden, wie man sehr schnell Kohlendioxid dauerhaft im Boden speichern kann. Veröffentlicht wurde das, und dadurch kam ich dann auf die österreichischen Wissenschaftler, veröffentlicht wurde das in einer österreichischen Zeitschrift, zumindest habe ich es da gelesen. Was die machen ist, sie sorgen dafür durch Magie, sorgen sie dafür, dass das CO2 nicht vom Gestein umschlossen wird, wie du es normalerweise machst, wenn du hier so Carbon Capture Storage machst. Also einfach das in den Boden pressen, solange bis es irgendwie in die Hohlräume im Stein eingesickert ist. Sondern was sie machen ist, oder sie haben eine Möglichkeit gefunden, dass CO2 im Gestein zu binden, also es praktisch selbst zu Gestein werden zu lassen.
Okay, also, ist das so schwer?
Anscheinend ist das, ich weiß nicht, ob das schwer ist, also es nennt sich Carbfix,
das ist ein ziemlich geiler Name. Das klingt wie von Dr. Oetker, wenn du irgendwie Carbfisch machen musst.
Stimmt, ja, oder irgendwie so ein Abnehmending, ne, so Carbfix, Low Carbfix.
Stimmt, ja.
Und haben das halt in, haben so ein Gemisch erzeugt, also ein CO2 mit Magie, haben das in Basalt gepumpt, zwischen 400 und 800 Metern tief und haben gedacht, okay, das mineralisiert jetzt, so, ne? Alles so zusammen, und das wird vermutlich so ein Jahrhundert dauern. Dann haben sie nachgeguckt, nach 2 Jahren waren 95% des CO2 mineralisiert.
Na schick.
Einziger Wermutstropfen kam aus den USA. Die haben gesagt, hier, Vorsicht, es gibt Mikroben, die Carbonate fressen und dabei Methan freisetzen, was noch schlimmer ist als das CO2, was ihr vorher gebunden habt. Cool. Aber immerhin.
Ja.
Jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch irgendwie was habe mit europäischen Wissenschaftlern. Ich guck mal eben durch. Deutsche Wissenschaftler.
Ja, gibt's auch.
Ja, was hast du denn da?
Ich habe deutsche Wissenschaftler, Herschel hatte ich ja schon mal.
Ja.
Ich habe noch Emmy Noether, über die haben wir letztes schon mal geredet, glaube ich. Wie gesagt, ja, Deutsche, wir am Anfang schon bei Deutschland, Nordirland und Penstars. Also die sind halt, die kleineren Länder sind interessanter, weil es da halt irgendwie, da ist halt weniger Auswahl, da macht es mehr Spaß als bei den deutschen Wissenschaftlern. Du machst den ganzen Podcast nur über deutsche Wissenschaftler.
Genau, das ist halt doof. Was, Mails. Was mir ja übrigens aufgefallen ist, die Tage, also auch in der Vorbereitung zu dieser Sendung, ist mir es wieder ins Auge gesprungen, es gibt zunehmend interessante Wissenschaftsmeldungen aus China. Geht dir das auch so oder ist das irgendwie nur ein Zufall, dass ich so oft chinesische Wissenschaftler auch...
Also ich weiß, dass es auf jeden Fall, jetzt nicht unbedingt von was die Medienberichte angeht, sondern einfach nur halt die normale wissenschaftliche Arbeit, die früher, dass das halt normal, dass halt irgendwelche Papers irgendwie auch gerade im Arbeitsgebiet Astronomie oder Himmelsmechanik, dass da halt ständig irgendwelche Papers von Leuten aus China geschrieben werden, das ist halt normal, weil das sind ja halt auch Wissenschaftler mit jede Menge Unis, die halt jede Menge Forschung machen. Vielleicht ändert sich jetzt irgendwie langsam die
Publikationsbedingungen?
Die Publikationsbedingungen, weil die publizieren in den wissenschaftlichen Fachzeitschriften eben seit Jahren, seit Jahrzehnten. Aber dass halt die Abläufe vielleicht in den Redaktionen hier in Europa sich ändern, dass du halt irgendwie nicht mehr nur irgendwie das schaust, was halt irgendwie von das Max-Planck-Institut oder hier sonst irgendwie oder die Uni so und so, die Uni in München oder was auch immer irgendwie ausschickt an Pressemitteilungen, sondern dass halt irgendwie dass das ein bisschen sich internationalisiert, dass vielleicht auch von China aus irgendwie mehr internationale Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird oder sowas. Ich weiß es nicht, aber die Wissenschaft an sich, die findet schon immer statt.
Chinesische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass Kinder Menschen, sind. Die sie hässlich finden, nicht vertrauen. Haben wir wieder, ne? Test und so. Und haben die Kinder befragt, also so gut das
möglich ist. Die Frage, finden Kinder die gleichen Menschen hässlich wie Erwachsene?
Na, sie haben erstmal geguckt, für wie vertrauenswürdig die Kinder Gesichter halten. Mhm. Haben dann ein bisschen gewartet und einen Monat später haben sie nochmal geguckt, sollten die Kinder sagen, wer ist hübsch, wer ist hässlich. Mhm. So, und Männergesichter, die Kinder attraktiv gefunden haben, fanden sie auch vertrauenswürdig.
Okay.
Ja. Bei Mädchen war das sogar noch stärker. Also Mädchen gehen halt viel stärker nach dem Aussehen. Das wissen wir ja auch, ne? Frauen interessieren sich ja nur für Äußerlichkeiten. Stellt sich raus, nein. Mit zunehmendem Alter nahmen die Unterschiede ab. Das heißt, die Attraktivitätsglaubwürdigkeitskorrelation ist dann irgendwann bei Männern und Frauen gleich. Aber es scheint, und das finde ich echt spannend, es scheint angeboren zu sein. Weil ich glaube, bei so Zweijährigen, oder wie alt die jetzt waren, da kann das noch nicht kulturell geprägt sein, oder?
Vermutlich nicht. Darum hat mich interessiert, ob eben Kinder die gleiche Ästhetik haben wie wir Erwachsene. Also wirklich die gleiche Menschen hässlich finden, wie es Erwachsene tun.
Ja.
Also ob jetzt, genau. Ja, also ob das sagen wir, ob jetzt Kinder, ob das jetzt so schon für ein Kind, ob das jetzt relevant ist, ob jetzt irgendwie da ein Mensch dick oder dünn ist, ja. Genau. Oder ob es eher darum geht, ob jetzt irgendwie eine fiese Narbe im Gesicht hat oder sonst irgendwie entstellt ist, ja. Also ob das jetzt irgendwie das ist, was Kinder hässlich finden, oder ob sie irgendwie ein dicker Mensch ist, ein dicker Mensch und nicht jetzt irgendwie hier, du fette Sau, die lieber etwas Erwachsene ein machen. Also das würde mich interessieren, ob da es Unterschiede gibt.
Der Weltraumaufzug ist kaputt.
Ja, wer hat den kaputt gemacht?
Chinesische Wissenschaftler haben den Weltraumaufzug kaputt gemacht. Chinesische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass, also die Idee war ja, dass man den Weltraumaufzug mit einem Seil aus Kohlenstoff-Nanoröhrchen
baut. Ist eine Idee,
ja. Ist eine Idee, oder die im Moment zumindest in der Populärwissenschaft oder in der populären Veröffentlichung am häufigsten diskutierte Methode. Stellt sich raus, nee, geht nicht, weil nämlich die Nanoröhrchen eigentlich, ne, wenn die super, also perfekte Nanoröhrchen, schreiben sie, hätten eine Zugfestigkeit von über 100 Gigapascal. Aber wenn da nur ein Atom in diesem Nanoröhrchen nicht an der richtigen Stelle liegt, dann werden das nur noch 50 Gigapascal. Und
ja,
mit jedem weiteren Defekt da drin wird es weniger. Und das Problem ist, dass du, für einen Weltraumlift bräuchte man Schätzungen, also sind alles Simulationen nur, für einen Weltraumlift bräuchte man 50 Gigapascal. Und das Problem ist, dass, wenn man sie spinnt, die Zugfestigkeit ebenfalls abnimmt und ja, im Moment sie nur auf 1 Gigapascal kommen.
Das ist alles nur chinesische Propaganda. Ja? Also hier, wenn der ein, alle müssen gleich sein, wenn einer nur ausschert, wenn nur ein einziges Individuum ausschert, bricht alles zusammen. Ja, ich meine, das ist doch ganz klar, dass das hier wieder nur chinesische Propaganda
aber
ist.
Aber immerhin
das
waren die aus Hongkong, die Wissenschaftler, die haben ja sowieso noch ihre Probleme mit China.
Ja, nee, also natürlich ist da doch noch jede Menge, die man bei dem Weltraumlift, vor allem eben was das Seil angeht, noch viel, viel Forschung übrig. Also ich meine, der ganze Rest des Weltraumlifts, der ist halt eben im Wesentlichen erledigt. Einzige, was mir halt noch konkret fehlt, ist halt wirklich das Seil.
Das Seil,
genau. Und ich bin immer noch optimistisch, dass halt irgendwie, wenn da jetzt sich wirklich die Materialwissenschaftler hinsetzen und gezielt auf dem Gebiet forschen würden, was ja noch nicht passiert. Man forscht noch nicht gezielt an Weltraumliftseilen. Wenn man jetzt hingeht, den Geld in die Hand drückt und die irgendwie 5 Jahre gezielt forschen lässt, dass da die eine oder andere Lösung rauskommt. Ob das wirklich halt Kohlenstoff-Nanoröhren sind oder irgendwas anderes. Ich meine, Graphen gibt's ja auch noch. Hm. Und wer weiß, was dann noch alles rauskommt. Also ich glaube, bis jetzt bin ich noch überzeugt davon, dass das kein unlösbares Problem ist. Das heißt nicht, dass es nicht so sein kann, aber nach allem.
Die Frage ist halt, wann es gelöst wird.
Ja, in dem Fall bin ich echt, also ich sehe da jetzt kein so ein fundamentales Problem, wie es jetzt irgendwie wäre, wenn wir bauen jetzt einen Warp-Antrieb oder sonst was. Ja, da muss ich erstmal eine komplett neue Wissenschaft erfinden, bis ich das besser machen kann. Und in dem Fall, ich glaube, das ist eines der Probleme, wo die Forschungsdauer direkt mit dem Geld korreliert. Je mehr Geld du da reinschmeißt, desto früher haben wir es.
Ja, müssen wir mal gucken, was Elon Musk macht, wenn er genug Raketen gebastelt hat, baut er halt Weltraumaufzüge. Chinesische Wissenschaftler haben triboelektrische Nanogeneratoren gebastelt. Weißt du, was das ist?
was
triboelektrische Nanogeneratoren.
Also Nanogeneratoren sind klein.
Ja gut, das
elektrisch sind sie, weil sie Strom machen und dann was heißt Tribo?
Weiß ich nicht.
Sind drei davon.
Nee, irgendwie was anderes. Also das ist sowas, also sie haben einen Generator gebaut, der so funktioniert, wie wenn du Materialien aneinander reibst und die sich dann elektrisch laden.
Mhm.
Ja. Und was sie damit gemacht haben ist, also sie haben diese Nanogeneratoren, die gibt's schon länger. Bisher waren die aber aus unflexiblen Materialien und darum konntest du damit nicht groß rumbasteln. Also irgendwann sind die halt kaputt gegangen. Und was die Chinesen jetzt gebastelt haben, ist, sie haben aus Wasser, einer Salzlösung als Elektrode und einer Hülle aus elastischem Polymer einen solchen Generator gebastelt, der...
Da ist jetzt Triboelektrizität ist Reibungselektrizität.
Ah, Reibungselektrizität, siehst du? Der ja.
Tribo kommt, heißt griechisch schreiben.
Aha.
Siehst du?
Wer hätte das gedacht? Der Grieche wieder. Griechische Wissenschaftler haben festgestellt.
Sind auch nicht qualifiziert.
Jedenfalls sind die jetzt in der Lage, natürlich auch noch am Anfang, ne, ist immer noch Grundlagenforschung, aber die sind in der Lage, jetzt Gegenstände zu bauen, die unter welcher Art von Reibung oder Belastung auch immer Strom abgeben. Das heißt, die könnten das, haben sie geschrieben, die könnten das beispielsweise in ein Armband bauen, das um den Oberarm geschlungen ist. Und alleine dadurch, durch die Muskelkontraktion, würde das Ding genug Strom erzeugen, um wiederum einen Sensor mit Strom zu versorgen, der dann irgendetwas misst, was cool im Arm ist oder so. Oder Schuhsohlen, die Strom erzeugen, um...
Ist ja cool,
Schuhsohlen also, leuchten zu lassen oder so.
Also, es reibt ja ständig irgendwo was.
Ja, eben.
Was. Da kann man ja sicherlich jede Menge machen damit.
Und vor allen Dingen, wenn du das dann eben auch noch in flexibel hast, dann kannst du es halt in alles Mögliche einbauen. Eventuell, wenn man da weit genug geht, vielleicht würdest du dann sogar den Nabendynamo durch einen Reifendynamo ersetzen können oder sowas am Fahrrad. Das finde ich schon mal sehr spannend.
Ja, wenn das dann mal irgendwie alles, wie Nano da wirklich jetzt Nano ist, sondern dass es da wirklich so noch so auf Molekülgröße gibt, vielleicht kannst du den einfach irgendwie ausstreuen, dann jedes Mal, wenn die da irgendwo dann.
Tartanbahn.
Ja, oder wenn die mit dem Wind irgendwo vertrieben werden und dann irgendwo so ein bisschen so aneinander reiben, durch die Gegend reiben oder sonst irgendwas, dann musst du irgendwie am Abend fängst du alle wieder ein und irgendwie melkst den Strom raus. Nee, glaube ich auch nicht. Aber.
Strommelkmaschine, nicht schlecht.
Nee, aber das es wundert mich eigentlich, also das wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, was da alles auch im Physikunterricht immer alles wie mit Nanotechnologie hier und Nanotechnologie da kam, dass
und das
da,
haben wir jetzt Sonnenmilch mit Nanopartikeln.
Ja, aber dass das da noch nicht wirklich nicht so gerade wenn du den Computer anguckst und noch alle ganz andere Sachen, dass da ist wirklich wahnsinnig viel passiert, aber bei dem Nano entweder ich weiß nicht genug darüber oder es ist da halt wirklich nicht so viel passiert, wie damals man dachte, das passieren wird.
Oder wir verstehen es nicht. Oder es ist halt immer noch zu sehr Grundlagenforschung, ja, sodass es sich nicht lohnt, darüber nachzudenken, was man daraus basteln könnte.
Das ist natürlich auch möglich.
Weil du musst den Leuten ja auch immer wenigstens so ein Gefühl von, wie nennt man das denn? In der Medizin nennt sich das Translation, also aus der Grundlagenforschung in die Alltagsanwendung zu überführen. Ich weiß gar nicht, ob das bei anderen Grundlagenforschungen auch so. Aber du musst den Leuten halt immer so ein Gefühl von Translation geben. So, was könnte ich damit anfangen?
Krebsheilen.
Solange das so
genau, in der Medizin
so. Krebsheilen Weltraumaufzug.
Genau.
Also, ja. Was ist denn eigentlich mit slowenischen Wissenschaftlern,
Florian? Oh, die gibt's glaube ich nicht.
Ah, ja.
Slowenien, wo habe ich meine Liste hier? Ich habe auf jeden Fall nichts drüber geschrieben.
Dann gibt's auch keine.
Slowenien spielt auch nicht mit, glaube ich. Slowakei spielt mit.
Ja, was ist mit slowakischen Wissenschaftlern?
Ich glaube, da gibt's einen Maximilian Hell, glaube ich. War das der Slowakei? Ich glaube, der ist in der Slowakei geworden. Maximilian Hell, warte mal. Ich glaube, ist Chemnitz.
Chemnitz?
Also, nee, nicht Chemnitz, sondern tatsächlich Chemnitz mit SCH. ist eine
Karl-Marx-Stadt gucken.
Nein, ist eine Bergstadt in der Slowakei. Mhm. Und da wurde Maximilian Hell geboren. Das war ein Astronom, der dann auch in Österreich gearbeitet hat. Unter anderem eben hat auch die Sternwarte in Wien im Wesentlichen mitgebaut, damals die neue. Und der ist unter anderem deswegen bekannt, weil er im Ende oder in der Mitte des 18. Jahrhunderts den damals berühmten Venustransit beobachtet hat. Also der ist vom dänischen König, glaube ich, eingeladen worden, hat eine Expedition nach Norwegen gemacht, um dort den Venustransit zu beobachten, weil das war damals wichtig, weil man damals noch nicht genau wusste, wie weit die Erde von der Sonne entfernt ist. Mhm. Und das wollte man natürlich rausfinden, weil es eine durchaus relevante Information für Astronomen ist. Und das konnte man eben herausfinden, indem man den Venustransit beobachtet, und zwar von möglichst verschiedenen Punkten der Erde aus. Ja, also da gab es irgendwie Leute, die sind irgendwie, James Cook, war der auch zu der gleichen Zeit? Der gelebt hat.
Keine Ahnung.
Mitte 18. Jahrhundert. Ich weiß nicht, dass irgendwie Cook ist halt irgendwie mal nach Hawaii gefahren, ja. Also, besser als in der großen, einer seiner großen Fahrten, und hat unter anderem extra den Auftrag gehabt, den Venustransit zu beobachten. Mhm. Und andere sind eben wie hell nach Norwegen gefahren, andere immer nach Sibirien in den USA. Also sind wirklich die Wissenschaftler wirklich quasi ausgeschwärmt. Das war wirklich so ein großes internationales Dings. Und wir haben sich über die ganze Welt verteilt, um halt diesen Venustransit zu beobachten, weil du, je mehr Beobachtungen du hast aus verschiedenen Ecken der Erde, desto besser kannst du dann aufgrund des unterschiedlichen Blickwinkels und so weiter den Abstand zwischen Erde und Venus und damit dann auch den zwischen Sonne und Venus und Sonne und Erde berechnen. Und das hat eben Hell damals, der war einer der dann an diesen Beobachtungen und Berechnungen beteiligt war, und die sind damals auf 152 Millionen Kilometer gekommen, was jetzt gar nicht so schlecht ist für den realen Wert von, glaube ich, 149,7 oder 6 oder sowas.
Da kannst du nicht meckern.
Nee, das ging okay. Also das war der einzige slowakische Wissenschaftler, der mir eingefallen ist.
Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, Koffein, also Kaffee, hilft bei Schlafentzug. Aber nur 2 Tage lang. Was sie gemacht haben, ist, sie haben Probanden nur 5 Stunden schlafen lassen, also einen leichten Schlafentzug haben sie, einem leichten Schlafentzug ausgesetzt, und haben sie dann mit 200 Milligramm Koffein befüllt, was so ungefähr 2000 Kaffee sind. Kontrollgruppe hat ein Placebo gekriegt, das Koffein hat gewirkt, also die Aufmerksamkeitswerte sind wesentlich höher gewesen als bei der Placebo-Gruppe. Aber eben nur 2 Tage lang. Das heißt, die dritte Nacht sollte man wieder ordentlich schlafen, weil nach der dritten Nacht mit zu wenig Schlaf hilft Kaffee nicht mehr dabei, die Aufmerksamkeit zu erhöhen.
Ja, aber das kenne ich auch, dass immer, wenn die Leute, das ist halt wie jede Droge, ja. Wenn du genug davon nimmst, brauchst du immer mehr, und irgendwann braucht es gar nichts mehr.
Ja. Müsste mal gucken, wie viel man da nimmt, weil Koffein hat ja, habe ich jedenfalls auch mal mir erzählen lassen. Koffein hat ja diesen Effekt, dass wenn du zu viel davon zu dir nimmst, die Wirkung umkippt. Mhm. Also dass es dann auf einmal müde macht. Aber ich weiß gar nicht, also das ist, ich habe das mal irgendwann gehört oder gesagt gekriegt oder gelesen oder weiß der Geier was. Aber ich habe da noch nie nachgeguckt, ob das wirklich stimmt. Es fühlt sich allerdings so an. Mhm. Naja. Unsere 3 neuen Elemente haben jetzt Namen gekriegt. Hast du mitgekriegt?
Haben wir da nicht schon drüber geredet?
Echt?
Nee.
Nee.
Ich weiß nicht, mit irgendjemandem habe ich drüber geredet.
Nihonium, Moskovium und Tennessine.
Dann haben wir mit jemand anderen drüber geredet.
Das, und zwar nach Japan. Also Nihon ist der japanische Name Japans. Das ist Element 113. Mhm. Element 115 nach Moskau, weil es im Kernforschungszentrum Dubna entdeckt worden ist. Moskovium und Element 117, weil es von einem amerikanischen Team kam, nach dem Bundesstaat Tennessee und heißt jetzt Tennessine, was ich einen echt bescheuerten Namen finde.
Ja, nein, also die Endungen passen.
Massachusettsine.
Nein, die Endungen passen, soweit ich weiß, auch zu den
Symbolen.
Du hast ja auch, wie Chlor ist ja auch Chlorin, ja, und Tennessine und
stimmt. Nihonium ist NH, Moskovium ist MC und Tennessine ist TS.
Na, ich meine, okay, ja, genau.
Ja, 118 haben wir übrigens auch noch. Das ist, warte mal, Element 118 ist Oganesson, nach dem russischen Kernphysiker Juri Oganessian.
Ja, da würde ich auch freuen.
Oganesson OG.
Wenn er noch lebt, freut er sich sicher.
Nach dem russischen Kernphysiker, lange Direktor des Kernphysikers, Pionier, steht nicht dabei, ob er noch lebt. Tja, schade. Jetzt habe ich nur noch eine letzte Meldung.
Ja, also ich, Wissenschaftsmeldungen über Dings habe ich noch genug, aber mach mal deine Meldung und dann.
Genau, und dann kannst du so lange Wissenschaftsmeldungen über Dings machen, bis ich langsam ausblende.
Ist okay.
Es ist auch nur kurz, also es sind deutsche Wissenschaftler, in der Wochendämmerung habe ich das auch schon mal erzählt. Ein paar Psychologen von der Uni Ulm haben eine App entwickelt fürs Smartphone, mit der du deinen IQ testen kannst. Also die wollen damit rausfinden, also die sammeln diese Daten dann ein und wollen damit rausfinden, ob die Ergebnisse mit konventionellen IQ-Messungen vergleichbar sind. Weil normalerweise, wenn du einen IQ-Test machst, dauert das Stunden.
Ja.
Und das mit dieser App zu machen, dauert nur wenige Minuten, schreiben sie. Bisher habe ich mich noch nicht getraut, das zu Ende zu machen, weil ich mich immer ein bisschen müde und lahmarschig gefühlt habe. Aber kostet nichts, ist Citizen Science und kann man runterladen im App Store und im Play Store und heißt, ich glaube, sie heißt einfach nur IQ-App. Genau, IQ-App. In einem Wort geschrieben. Und da musst du halt so Tests machen. Ne? So vervollständigen sie folgenden Satz: Licht und Luft gibt Saft und Kraft oder so ähnlich.
Aha. Ja. Achso, du musst da die These hinten dran schreiben, oder was?
Keine Ahnung, was man da macht. Das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht.
Achso, okay.
Ja. Aber ich mag sowas, ja. Ich mag ja Citizen Science.
Das
machen wir dieses Jahr, sammeln wir Mücken und machen IQ-Tests auf dem Smartphone. Was gibt's denn eigentlich noch für obskure Länder, die bei der? Was gibt's denn mit nordirische Wissenschaftler?
Nordirland, wie gesagt, hatten wir auch am Anfang schon. Ich glaube, da brauchst du eine Gedächtnis-App. Anfang habe ich aber Deutschland, Nordirland, weil die halt abends spielen.
Ja,
genau. Pensters. Aber es gibt auch irgendwie zum Beispiel eine gar nicht obskure Wissenschaftlerin, Jocelyn Bell. Heute Jocelyn Bell Burnell.
Bell Burnell.
Die hätte eigentlich den Nobelpreis kriegen sollen. Das war diejenige, die Pulsare entdeckt hat, Pionierin der Radioastronomie.
Und warum hat die keinen Nobelpreis bekommen?
Ja, weil sie damals halt Studentin war. Also hat dann ihr Doktorvater quasi den Nobelpreis bekommen, Martin Weil. Und sagen eigentlich fast alle, dass das eigentlich sie den Nobelpreis kriegen hätte sollen oder zumindest mitkriegen hätte sollen. Ja. Sie sagt, wenn man sie heute fragt, sie hat sogar jeden anderen Preis bekommen, den man kriegen kann und sagt heute, ja, es ist halt irgendwie der Doktorvater ist halt verantwortlich für das, was die Studenten machen, sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne. Und der nimmt halt das Risiko auf sich, dass da irgendwie Scheiß rauskommt bei der Forschung und der hat halt eben genau das Positive. Also sie ist da relativ gelassen, dass sie den nicht bekommen hat, aber eigentlich hätte sie ihn kriegen sollen. Es war halt die Entdeckung der Pulsare, wo es halt auch diese Geschichte gab, wo sie anfangs noch gedacht hätten, dass das irgendwie Aliens sind, weil das dieses seltsame gleichmäßige Signal halt, mit dem halt keiner gerechnet hat. Also die Arbeitstitel, also die Arbeitsbezeichnung war ja auch für den ersten Pulsar LGM1, Little Green Man 1, wie den genannt haben, also nicht ernsthaft, aber ist halt, das, also die Jocelyn Burnell, die kommt aus Nordirland, ist so geboren.
Ach, das war's.
Ja, da kann man noch mehr
dazu. Noch irische Wissenschaftler denn?
Ja, Irland habe ich auch geschrieben. Da gibt's Annie Maunder zum Beispiel. Mhm. Dir was sagt?
Nee.
Annie Maunder. Aber der sagt sicherlich das Maunder-Minimum etwas.
Nein.
Ja, die kleine, was du wahrscheinlich Maunder. Also das Maunder-Minimum, das ist die Sonnenaktivität, Sonnenflecken.
Aha.
Ja. Alle 11 Jahre mehr oder weniger Sonnenflecken. Mhm. Und
ursächlich verantwortlich für den Klimawandel sind, wie wir alle
wissen. Ja, da sind wir jetzt dann gleich bei dem Thema. Okay. Also das Maunder-Minimum war zwischen der Zeitraum zwischen 1645 und 1750, wo es halt extrem wenig bis gar keine Aktivität gab und ist halt benannt nach der Arbeit von Annie und ihrem Ehemann Edward Maunder, die halt das untersucht haben und das hat halt mit der kleinen Eiszeit in Verbindung gebracht, die halt auch zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat. Aber wie gesagt, es gibt bis heute keinen wirklich nachweisbaren Zusammenhang, also keine wirklichen belastbaren Hinweise, dass es zusammenhängt, vor allem weil die kleine Eiszeit auch schon lange vor dem Maunder-Minimum stattgefunden hat und lange nachher gebraucht hat. Also das, aber wie gesagt, die Geschichte von Annie Maunder ist, ich glaube, das ist eine typische Geschichte einer weiblichen Wissenschaftlerin im 17. 18. Jahrhundert, die ist Mitte des 19. Jahrhunderts geboren, hat studiert, war super Mathematikerin, war die beste Mathematikerin an der Uni Cambridge ihres Jahrgangs, hat aber trotzdem keinen offiziellen Abschluss bekommen, weil das halt Frauen damals nicht bekommen haben, sowas, selbst wenn sie die besten Mathematiker waren. Dann ist sie, hat sie als Mathematiklehrerin durfte sie arbeiten, bis sie dann von der königlichen Sternwarte in Greenwich engagiert worden ist. Also auch nicht noch als erste Wissenschaftlerin natürlich, weil war eine Frau, das geht ja nicht. Und auch nicht gut bezahlt.
Wo können wir denn da hin?
Ja. Genau. Also sie war etwas, was man damals Lady Computer genannt hat, weil Computer war
früher ein Beruf, ne? Und den haben Frauen ausgeübt, ja.
Genau, und dann, weil man den dann weniger zahlen musste, ja. Und
stimmt.
Oh, und Annie Russell hieß sie damals noch, war halt eben so ein Lady Computer, die halt irgendwie mathematische Berechnungen gemacht hat und alles, und in der Abteilung für Sonnenphysik. Und der Chef dort war eben Edward Maunder. Das war ein Pionier, was halt die ganze damals auch die fotografische Beobachtung der Sonne anging, ja. Mhm. Weil es hat damals halt gerade erst angefangen, fotografische Himmelsbeobachtung. Und Annie Russell hat halt da mitgeholfen und haben sie anscheinend dann auch privat recht gut verstanden, weil sie dann eben geheiratet haben. Und sobald sie geheiratet haben, ist Annie jetzt Maunder, also mal sofort gekündigt worden, weil verheiratete Frauen nicht im öffentlichen Dienst arbeiten dürfen. Jetzt ist sie halt dann quasi als unbezahlte Assistentin ihres Mannes hat sie weitergearbeitet und haben halt dann beide gemeinsam die Sonne erforscht, Sonnenaktivität gemacht, Sonnenflecken untersucht. Also die waren dann wirklich beide Pioniere, was die Sonnenaktivität anging. Das Schmetterlingsdiagramm, was man oft sieht, wenn es um Sonnenaktivität geht. Das ist so ein Diagramm, wo du die zeitliche Veränderung der Sonnenflecken mit ihrer Position auf der Sonnenoberfläche aufzeichnest. Also du zeichnest nicht nur auf, irgendwie viel oder wenig Sonnenflecken, sondern auch, wo sind die Sonnenoberflecken. Und wenn du das machst, siehst du, dass eben so ein Sonnenfleck nicht nur mehr oder weniger wird, sondern auch immer vom Pol in Richtung Äquator wandern. Ja? Also Sonnenflecke kommen am Pol und gehen Richtung Äquator. Und wenn du das Ganze so eine Zeitreihe machst, kriegst du halt so ein Diagramm raus, das aussieht wie so eine Reihe von Schmetterlingen. Und das haben auch die beiden gefunden. Also wenn du die meistens auf den meisten Papers steht nur Edward Maunder drauf, weil Frauen natürlich auch nicht
publizieren dürfen.
Ja. Also es gibt auch schon einige Papers, wo die Annie auch mit draufsteht, aber sie hat eigentlich bei allen mitgearbeitet. Und also die hat wirklich wahnsinnig interessante Arbeit bei der Sonnenphysik gemacht. Annie Maunder aus Irland.
Ich habe übrigens in meinen Notizen doch noch was gefunden. Hatten wir die Schweiz schon?
Ich nicht, aber über die gibt es auch viel zu erzählen.
Mach mal. Oder soll ich erst Schweiz? Schweizer Wissenschaftler haben nämlich zusammen mit deutschen Wissenschaftlern festgestellt, und das finde ich, das ist eigentlich eine der spektakulärsten Notizen, die ich hier habe, wie gut uns ein Film beispielsweise gefällt und oder welche Wörter wir benutzen, um zu beschreiben, dass uns etwas gut gefällt. Nee, anders. Also Wörter, die wir benutzen, um zu beschreiben, dass uns etwas gut gefällt, bestehen überwiegend oder verstärkt aus Buchstaben, die sich auf der rechten Hälfte der Computertastatur befinden.
Warte mal, rechts, was habe ich denn da? Da habe ich.
Also, du hast links hast du Quarz. Genau.
JKL,
Klo.
Ne?
Klo.
Kann ich hier schreiben?
Also,
Polke.
Ja, nein. Du, also, ne,
Häufung.
Molke. Vielleicht wollen uns die Schweizer auch bloß trollen.
Ich finde das Polki.
Also, nochmal. Also, es kommt halt darauf an, auf welcher Seite der Tastatur die Buchstaben sich befinden. Und wenn wir etwas Positives beschreiben, nehmen wir dafür Buchstaben, die sich eher auf der rechten Seite der Tastatur befinden. Und sie führen das darauf zurück, dass ein Großteil unserer Kommunikation eben aus Tippen besteht und sich das dann tatsächlich niederschlägt. Vermuten auch noch, dass es Unterschiede macht, welche Hand beim Tippen stärker beteiligt ist, aber das ist dann immer relativ schwierig, weil du, die Leute tippen ja auch doch stark unterschiedlich.
Was sollen das für Wörter sein? Ich denke es ja nach, wenn ich cool schreiben will, ja, brauche ich das C, das ist drüben. Wenn ich super schreiben will, brauche ich S-E-R, das ist ganz da drüben.
Naja,
wenn
du hast aber
geil
das U und
schreiben
das P,
will.
Du hast das U und das P, das hast du dann schon mal links.
Ja, aber das sind nur ein paar. Da links ist ja, da ist ja echt nichts da drüben. Umlaute.
Ja.
Hashtag ist da auch noch irgendwo.
Ja, genau.
Naja,
aber trotzdem. Also rechts, ne, Wörter mit
dem. Genau, hier. Smiley kann ich machen hier.
Genau.
Beistrich, Klammer.
Vielleicht liegt's daran. Also Vorteile, also wenn wir was positiv beschreiben, haben wir eher Buchstaben von der rechten Seite der Tastatur.
Also ich kann da wirklich.
Jetzt kommt das Interessante. Sie haben auch geguckt, ob das, ne, weil man könnte jetzt sagen, okay, Rechtshänder, ne, wir machen mehr mit rechts, das ist gut irgendwie, keine Ahnung, was man da so für Zusammenhänge bilden kann. Jetzt haben sie sich Linkshänder angeguckt. Linkshänder bewerten auch rechtslastige Wörter positiver. Da vermuten sie allerdings, dass das durch die normative Kraft der überwiegenden Mehrheit kommt, weil 90% der Menschen sind Rechtshänder. Und wenn jetzt 90% ein Wort mit rechten Buchstaben schreiben, dann adaptieren das die Linkshänder möglicherweise. Sie haben sind noch weitergegangen. Sie haben nicht nur Tests gemacht, also nicht nur Labortests, sondern haben sich Amazon-Produktbewertungen, YouTube-Videobewertungen, IMDb-Bewertungen, Yelp-Bewertungen angeguckt. Und haben auch da rausgefunden, dass je höher der Anteil an Buchstaben von der rechten Tastaturhälfte war, desto besser fielen die Bewertungen auf den Punkte- oder Sternchenskalen aus, die man da
angeguckt hat.
Das Einzige, wo das nicht funktioniert hat, Achtung, war bei einem Pornofilmportal. Bei einem Pornofilmportal erhalten die linkslastigen Filmtitel die besseren Werte. Also wir
kommen. Ja, ich verstehe ja, gerade den Witz, den du machen willst, aber ich finde das trotzdem irgendwie, müsste man wirklich die Forschung anschauen. Wir kommen immer ein bisschen dubios vor, weil ich meine, im Wesentlichen geht es da jetzt nicht um die Bedeutung von Wörtern, sondern es sind ja eigentlich nur
Häufung von Buchstaben.
Buchstabenhäufigkeiten in Wörtern. Und du müsstest dann eigentlich irgendwie halt das mal irgendwie rausrechnen. Also dass irgendwie welche, wie halt, dass manche Buchstaben sind halt aufgrund der Sprache, die wir haben, sind halt manche Buchstaben häufiger, ja. Mhm. Und das muss, wenn man das irgendwie noch rausrechnet, ich weiß nicht, mir kommt das alles sehr dubios vor.
Kannst du ja mal angucken, findest du in den Links zur Sendung. Mhm. Interessant übrigens, bei den bestverkauften Produkten bei Amazon ist der Effekt nicht nachzuweisen.
Okay.
So, jetzt Schweizer Wissenschaftler und dann machen wir Feierabend.
Ja, Schweizer Wissenschaftler, ich meine, es gibt auch jede Menge Schweizer Wissenschaftler natürlich, die sehr, sehr
Einstein. Gut waren. Also,
ja, obwohl das schwierig ist zu sagen, wo der genau herkommt, weil der hat irgendwie drei Staatsbürgerschaften gehabt. Mist. Also,
das wollte ich einmal was Schlaues sagen.
Nee, aber wo waren denn die Schweizer die Ersten?
Die Schweizer waren die Ersten im Weltall. Nein, wo waren denn die Schweizer die Ersten? Ich habe keine Ahnung, CERN.
Ja, auch.
Aber Beschleuniger haben doch die Amis vorher gebaut.
Also 1995.
1995, Schweiz, 1995. Nee, komm, sag.
Michel Meillard und Didier Queloz, die Ersten, die einen Exosolarplaneten entdeckt haben.
Oh.
Nämlich, wie wir heute wissen, der den wunderbar blöden Namen mittlerweile bekommen hat. Früher hieß er 51 Pegasi B. Jetzt ist er einer von den wenigen, die einen offiziellen Namen bekommen haben und heißt jetzt Dimidium.
Aha.
Und umkreist nicht bei den Stern 51 Pegasi, sondern den Stern Helvetius.
Aha.
Was eine ziemlich coole Band ist, aber als Sternnamen. Okay. Also Helvetius ist echt eine coole Band, kann ich Ihnen empfehlen. Also dir nicht, weil dir das nicht taugt. Aber,
ja, das ist nicht
aber wie gesagt, ja, also die haben das ist übrigens auch das Thema meines nächsten Podcastes. Halt die heißen Jupiter, die haben den ersten Planeten entdeckt, der dann auch der erste heiße Jupiter war. Also ein sehr, sehr großer Planet, sehr nah am Stern, wo man ewig lang nicht wusste, warum der wieder überhaupt existieren kann. Und habe ich sicher schon mal erzählt, die Geschichte, warum das gerade die Schweizer waren, die den ersten Planeten entdeckt haben.
Nee.
Weil es war ja damals, also man hat im Prinzip angefangen, also Planeten gesucht hat man ja schon seit Ewigkeiten. Ja. Wenn man es genau wissen will, kurze Eigenwerbung wieder, mein Buch, Die Neuentdeckung des Himmels, da ist alles schön aufgeschrieben.
Wie ich bereits in meinem Borche die Gerechtigkeit des Lehrers unter besonderer Berücksichtigung der höheren Lehranstalt beschrieben
habe. Genau, das habe ich auch geschrieben, das habe ich gerade ausverkauft. Nee. Aber die Menschen haben halt schon seit Jahrtausenden nach Planeten gesucht, aber es war halt immer technisch nicht machbar. Ja. Und erst so ungefähr ab den Anfang der 80er Jahre, Anfang, Mitte der 80er Jahre, war man so weit, dass man gewusst hat, okay, wir werden jetzt eigentlich in der Lage, das hinzukriegen mit der Suche nach Planeten, die Radialgeschwindigkeitsmethode. Also man hat Planeten gesucht, Sterne gesucht, die leicht hin und her wackeln, weil sie von dem Planeten umkreist werden und dieses Wackeln konnte man nachweisen. Man hat auch gewusst, dass man das nur kann, wenn die Planeten sehr, sehr groß sind, die wackeln, ja, weil nur dann der Effekt groß genug ist mit der damaligen Technik. Das heißt, man hat gewusst, wir können nur Planeten finden, die ungefähr so groß wie Jupiter sind, ja, oder noch größer. Und nur die bringen die Sterne so stark zum Wackeln, dass wir das sehen können.
Mhm.
Man hat auch gewusst oder geglaubt zu wissen damals, dass die großen Planeten nur weit weg vom Stern existieren können, so wie es bei uns ist. Ja, also wir haben die kleinen Planeten, Merkur, Venus, Erde, Mars, nahe, die großen, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, weit draußen. Was auch Sinn macht, weil da draußen mehr Material zum Planetenbauen ist. Das ist hinter der Schneelinie, also hinter dem der Grenze, wo es kühl genug ist, dass eben nicht nur Staub existieren kann, sondern auch Staub und Eis. Mhm. Das heißt, du hast eben Staub und Eis aus dem Planeten entstehen können. Die werden dann irgendwann so groß, dass sie so schwer sind, dass sie auch das ganze Gas noch an sich halten können und du kriegst Gasriesen. Das war so der damalige Stand der Wissen. Große Planeten können nur weit weg vom Planeten entstehen.
Mhm.
Nahe gibt es nicht genug Material für große Planeten. Wenn du jetzt große Planeten hast, die weit weg sind, dann brauchen die auch lange rundherum.
Ja,
also Jupiter.
Ah, darum waren es die Schweizer, weil die so lahmarschig sind.
Nee, also. Ganz, überhaupt nicht. Wir bestätigen ein anderes Vorurteil.
Okay.
Ja. Also die brauchen lange rundherum. Ja, also Jupiter, Saturn, die brauchen alle irgendwie 10 Jahre, 5 Jahre, ich weiß gar nicht, ich glaube, braucht Jupiter 5 Jahre, Saturn braucht 10 Jahre. Also die brauchen wirklich alle lange rum. Und du musst dir wirklich, wenn du so einen Stern wackeln siehst, dann musst du den auch oft genug wackeln sehen, damit du es irgendwie nachweisen kannst. Ja, also ja, klar. Du musst irgendwie, das heißt, wenn der schon irgendwie der Planet für eine Runde schon fünf Jahre braucht, dann musst du den Stern mindestens irgendwie 15, 20 Jahre lang beobachten, damit du genug Wackler zusammen hast. Das heißt, die Teams, die sich damals dran gemacht haben, Planeten zu suchen, das waren vor allem Amerikaner und Kanadier, waren die zwei wichtigsten Teams, die das gemacht haben, die haben gedacht, okay, wir müssen das erstmal ein paar Jahrzehnte Daten sammeln, bevor wir überhaupt was machen können. Und das haben sie gemacht, haben Sterne beobachtet, Daten gesammelt und die Daten dann halt im Prinzip so halt schubladisiert, weil halt eben die Datenauswertung war damals auch kompliziert mit Computerprogrammen und so weiter, das war alles noch nicht so schnell wie heute, aber die haben gedacht, wir haben es ja eh nicht eilig. Wir müssen ja eh erstmal irgendwie 10 Jahre beobachten, bevor wir irgendwas finden können. Das heißt, die haben beobachtet und die Daten halt mal irgendwie archiviert. Und die Schweizer, die beiden, Michel Meillon und Didier Queloz, die wollten was ganz anderes machen, die wollten Doppelsterne und suchen. Und da machst du dich gleich, weil auch Doppelsterne bringen einander zum Wackeln und hast im Prinzip die gleiche Technik. Und während die da ihre Geräte gebaut haben, haben sie immer gemerkt, hey, eigentlich ist unser Krempel schon so genau, dass wir eigentlich auch mal schauen könnten, ob wir Planeten finden. Und während die Amerikaner und die Kanadier schon irgendwie fast 10 Jahre dabei waren bei der Suche, haben die beiden wirklich, die haben vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr im Prinzip erst dran gearbeitet.
Das wird ja auch total frustrierend sein,
oder? Aber die haben das, jetzt sind wir bei dem Vorteil, was wir bestätigen, die Schweizer waren gründlich, ja.
Ah!
Nee, weil
Didier Queloz. Das sind doch die Deutschen waren pünktlich.
Genau. Didier Queloz, der war eben der Doktorand damals, der hat eben ein Computerprogramm geschrieben zur Datenauswertung, was ihm wirklich sofort die Daten auswertet. Das heißt, du guckst durchs Teleskop, du machst die Aufnahmen und die werden wirklich direkt sofort anschließend ausgewertet und du kriegst die Wackelgeschwindigkeit quasi direkt sofort raus, ohne dass du es irgendwie noch extra irgendwie nachträglich auswerten musstest. Mhm. Und weil die das eben so gemacht haben, haben die dann auch den Planeten, der dann wirklich diese Planeten entdeckt haben, der war halt ein großer Gasplanet, aber extrem nahe am Stern. Der hat für eine Runde nur 4 Tage gebraucht.
Ah, wie praktisch.
Ja, und das heißt, das haben die gesehen, wenn die auch, weil die haben halt nicht damit gerechnet, aber sie haben die Daten gehabt. Mhm. Ja, und da haben das da drin gesehen. Wenn sie auch alle gedacht haben, wir warten jetzt mal 10 Jahre mit den Daten, weil der muss sowieso immer so lang brauchen, dann hätten die das nicht entdeckt. Aber weil die Schweizer eben gründlich waren, haben sie das eben entdeckt. Und das war auch der Grund, warum es anfangs wirklich schwer war, also die schwer hatten, die anderen davon zu überzeugen. Erstens mal, weil natürlich keiner wusste, wie kann der da hinkommen. Der kann dann nicht entstehen. So große Planeten können nicht entstehen, so nah am Stern. Mittlerweile wissen wir, wie das funktioniert, dass die eben weiter weg entstehen und dann im Laufe der Zeit hinmigrieren, hinwandern. Aber damals wusste man es noch nicht. Das heißt, die haben erstmal alle angezweifelt, dass der überhaupt real sein kann. Und dann natürlich waren die auch alle angefressen, ja, weil die hocken irgendwie 10 Jahre lang rum und da kommen die zwei Schweizer, die eigentlich was ganz anderes machen wollten und dann zaubern
sie das. Im ersten Moment fühlt sich das dann wahrscheinlich an wie so Klimawandelleugner, ne? So, ich habe in meiner Garage was rausgefunden.
Ja, nee, aber einerseits natürlich immer, die Daten waren halt, die Daten waren gut und dann haben natürlich die Amerikaner und die Kanadier, weil die haben den Stern auch schon beobachtet gehabt und die haben dann gedacht, okay, das gucken wir auch mal in unsere Daten rein und haben gemeint, stimmt, das Ding ist da und hätten wir da vor 5 Jahren reingeguckt, hätten wir den auch gehabt.
Tja.
Und haben sie aber nicht. Und dann haben sie natürlich irgendwie, es kamen dann ziemlich schnell noch 2, 3 andere Planeten von den Amerikanern, weil die dann natürlich sofort alle ihre Daten durchgerödelt haben und dann da eben auch noch 2, 3 weitere von diesen heißen Jupitern gefunden haben. Und dann hat man zwar immer noch nicht gewusst, wo die herkommen, aber man hat zumindest gewusst, okay, die Dinger gibt's anscheinend, weil die haben eben nicht nur die Schweizer gefunden, die haben auch die Amerikaner gefunden und nicht nur bei dem einen Stern, sondern auch bei anderen Sternen. Aber die Schweizer waren eben die Ersten, weil die Amerikaner und die Kanadier nicht so gründlich waren.
Und damit sind wir am Ende der Sendung. Danke, Florian.
Bitte sehr, Holger.
Und euch danke für die Aufmerksamkeit.